and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen, eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts. In der Social-Distancing-Zeit ist angesagt, das heißt, ich sitze wieder vor einem Computer, vor einem Mikro, aber auch wenn ich mich alleine jetzt hier fühle, bin ich nicht alleine. Wen höre ich da im Äther?
Hallo lieber Gregor, hallo lieber Ilias, hier ist der Fabian und ich habe es in der Sekunde gemerkt, wo ich es gesagt habe, dass ich schon gespoilert habe direkt, wer unser dritter Gesprächspartner hier in der Runde ist.
Das ist glaube ich nicht schlimm, Fabian. Hallo lieber Gregor, hallo Fabian, ich freue mich sehr, auch bei diesen umständlichen und komischen Zeiten trotzdem mit euch podcasten zu können.
Gut, dieses Setup ist natürlich, also das habe ich jetzt aus dem Ärmel geschüttelt, das ist jetzt nichts, woran der Podcast
Scheiße,
steht oder
Gregor,
fällt.
Mann, jetzt willst du die Illusion kaputt machen.
Welche Illusion denn? Was meinst du denn, Elias?
Wir sind natürlich wegen dem Social Distancing zu Hause.
Natürlich, ja. Nein, ich habe es ja nur angesprochen, damit die Leute jetzt nicht denken, wir haben uns jetzt hier gegenseitig in die Parade gefahren. Natürlich sind wir wegen des Social Distancing hier unterwegs. Und ich hatte auch schon mal einen Plauschangriff jetzt in dieser Skype-Schrägstrich mit anderen Tools Fernaufzeichnungsform aufgezeichnet. Das war ein Podcast mit 5 Leuten. Also ist das, was wir hier heute machen, ein klein bisschen entspannter. Aber ich bedanke mich bei euch, dass ihr dennoch nicht nur die Zeit, sondern auch die Muße gefunden habt, diese ungewöhnlichen Umstände mit mir trotzdem zu nutzen, ein wenig podzucasten.
Na klar, immer doch.
Weswegen ich euch hier heute zusammengerufen habe, das können wir gerne einmal ganz kurz ausführen. An sich hatte ich die grandiose Idee, ey, ich habe so viel über Batman und andere Superhelden gemacht in letzter Zeit im Podcast, hier ist mal wieder Zeit für ein schönes Gaming-Thema. Und da bist du, Ilias, vor einiger Zeit nochmal nicht direkt auf mich zugekommen, aber da hatten wir ein bisschen drüber gequatscht. Auf einmal war bei dir wieder die Zeit der Wii U ausgebrochen und du hast auf einmal jetzt wieder angefangen, verschiedene Wii U-Titel zu spielen. Habe ich gedacht, ah, okay, es lohnt sich mal wieder über die Wii U zu quatschen. Also euch beide angefragt und dann organisiert und gesagt, hey, können wir dann einen Podcast oder so aufnehmen? Und kurz vorher, also nicht direkt jetzt vor der Aufzeichnung, aber vor ein paar Tagen, gucke ich und will das vorbereiten und ich merke, verdammt, ich habe schon einen Wii U-Podcast aufgenommen hier. Und zwar auch mit Fabian.
Das ist das aller
Was, wirklich?
Dass ich mich nicht mal mehr selber daran erinnert habe, dass wir das schon mal besprochen haben, weil das kann ja keine 5 Jahre oder so her sein.
Es war in der früh 2016 war es und da haben du, Fabian, ich und der Marc Höfs uns damals wahrscheinlich in meiner Butze hier zusammengesetzt und ein bisschen über die Wii U gesprochen. Ich denke mal direkt so in Vorbereitung, weil da war ja die Switch noch nicht draußen. Ne? Da müsste es vielleicht eventuell gerade mal die Ankündigung gegeben haben und da haben wir sie ein bisschen podcasttechnisch zu Grabe getragen anscheinend.
Das ist erstaunlich. Meine Erinnerung daran ist, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nicht vorhanden.
Das ist das Los der Podcaster so ein wenig, ne? Also selbst wenn du A, viel über Themen schon gesprochen hast, B, mit Leuten sowieso ständig über solche Sachen sprichst, ob es in einem Video ist oder anderswo, irgendwann kannst du einfach nicht mehr wissen, wo wie was gewesen ist. Selbst ich meine, geguckt zu haben, ob ich was in meinem Archiv hier habe, aber anscheinend habe ich nicht gut genug geschaut. Ja, auch wenn die Video natürlich schon besprochen wurde, Ilias, ich will es nicht umsonst sein lassen, weil mich würde es im Speziellen nochmal interessieren, du hast dich der Video nochmal gewidmet und wir werden dann auch gleich auf das eigentliche Thema des Podcasts hingehen, aber ich will ein bisschen nochmal mit dem, was hat dich dazu bewogen und wie bist du mit der Wii U verblieben in den letzten Wochen und Monaten?
Naja, das ist bei mir eigentlich relativ komisch, weil ich zum Ende eines jeden Jahres immer nochmal ein 3D-Mario raushole und das war im letzten Jahr bei mir Mario Galaxy und es war jetzt im Winter 2019 war das Mario Galaxy 2 und ich habe mittlerweile keine Wii mehr, deswegen muss ich das alles über meine Wii U machen und war wie immer wunderschön, also Mario Galaxy ist halt eines der schönsten Spiele, die Nintendo entwickelt hat, aber als ich Galaxy 2 durchgespielt habe, war noch die Wii U aufgebaut und ich habe mir gedacht, ey, du hast noch ein paar Spiele da, die du unbedingt spielen wolltest und nie dazu Zeit gefunden hast. Unter anderem Pikmin 3, das war so das erste, was ich danach gespielt habe und dann hat sich das so Stück für Stück weitergezogen und plötzlich fange ich an, Wind Waker zu spielen. Das habe ich dann auch irgendwann durchgespielt und dann war plötzlich Twilight Princess so auf meinem Schreibtisch. Dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, dann spielst du jetzt auch einfach Twilight Princess wieder auf der Wii U und das ist, glaube ich, auch dem Umstand geschuldet, dass das Spielejahr 2020 relativ langsam anfängt, was ich persönlich ganz geil finde, weil ich so, wie gesagt, die Zeit finde, um mal ein paar Sachen nachzuholen oder mal wieder zu spielen. Und dadurch hat sich die Wii U immer stärker jetzt so einen Platz bei mir erkämpft. Die liegt jetzt original direkt neben meiner PS4 und meiner Switch. Also sie ist jetzt eine meiner Stammkonsolen. Und ich will auf jeden Fall noch ein paar Spiele durchspielen. Ich habe mir jetzt gleichzeitig so das Ziel gesetzt, ich will alle 3D-Zeldas dieses Jahr durchspielen. Und ich habe mir Skyward Sword schon rausgelegt, damit ich das höchstwahrscheinlich über die Weihnachtstage oder so, über die Ostertage zum Zeitpunkt der Aufnahme, mal mir nochmal zu Gemüte führe.
Oh Mann, Skyward Sword, dann ausgerechnet auch noch. Wobei, ich mag das Spiel, aber Fabian, vielleicht kannst du mir dann ja auch und so weiter beipflichten. Es ist ein richtig geiles 25-Stunden-Spiel, was 65 Stunden dauert.
Ja, ich war damals so abgeturnt, weil ich erinnere mich an die Zeit, wo das bei Game One besprochen wurde und niemand, der sich damit befasst hat, das so richtig gut fand. Und ich war auch nie so ein Fan wie Motion-Steuerung im Allgemeinen, und dann hat das ja noch sehr auf dieses Wii Motion Plus-Feature gesetzt. Und es tatsächlich, ich fand das immer audiovisuell sehr ansprechend, aber ich habe das nie wirklich mal angefangen zu spielen. Das ist eins der ganz wenigen Zeldas, wo das bei mir der Fall ist. Liegt auf meiner persönlichen Beliebtheitsskala ungefähr auf dem gleichen Level wie Majora's Mask.
Okay, das
tut weh. Au.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Nur so viel gesagt, ich hatte sehr viel Spaß mit Skyward Sword in bestimmten Seiten, und dann hast du den Level nochmal gemacht und dann war er voller Wasser und du hast Noten eingesammelt. Also, die haben es ein bisschen überstrapaziert, aber stecken jede Menge coole Ideen drin. Das ist eben aber eine der Funktionen, die du erwähnt hast, Silas, und das ist wirklich interessant zu sehen, die Wii U als so ein bisschen Zwischengerät, eben so Nintendos Hardware nach dem großen Mega-Erfolg der Wii, aber eben unter einem schlechten Stern gestartet, sehr komisches Messaging. Viele Leute denken immer noch, das ist vielleicht nur ein Controller, der dazu gekommen ist, wollten auf den Tablet-Zug aufspringen. Es sollte der für mich gefühlt so ein bisschen so ein iPad-Konkurrent sein, 5 Jahre nachdem das iPad schon längst draußen war. Es hat leider mit Ausnahme eben der Nintendo-exklusiven Sachen oder der speziellen eigentlichen nicht so viel gegriffen, aber als Konsole, wo du eben auch nochmal die Wii-Spiele jetzt in vernünftiger Form zocken kannst und als so Insel für manche Titel, die anderswo nicht gekommen sind, zum Glück für die Leute, die jetzt keine Wii U mehr haben oder sich zulegen wollen, mehr und mehr kommt ja auch nochmal auf der Switch raus. Wir kriegen bald Wonderful 101 ja auch noch. Und was bleibt denn da noch über, was wir von der Wii U hatten, was noch nicht so groß von Nintendo auf der Switch ist? Pikmin, oder?
Pikmin könnte eventuell ein Kandidat sein. 3D World ist das, glaube ich, noch. Das ganz groß Thema ist und höchstwahrscheinlich, also ich könnte es mir ganz gut vorstellen, wobei jetzt, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir auch dieses Gerücht, dass diese Collection kommt für Mario, und da ist 3D World, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das da auch Thema ist, ja?
Ja.
Okay, dann das könnte ich mir perfekt vorstellen. Das ist auch meiner Meinung nach ein gutes 3D-Mario. Ich glaube, damals hatte man andere Vorstellungen. So eine Art Odyssey, Galaxy, Sunshine, so eine mehr abenteuermäßiges Mario. Das war halt mehr so dieses typische Ding, was man von den Handhelds eher kannte, mehr so Levelstrukturen hatte, keine große in sich geschlossene Welt. Und dadurch war das vielleicht hier und da ein bisschen enttäuschend für einige, aber ich fand's echt schön. Das war ein cooles Mario, das mir viel Spaß gemacht hat, und wenn es für die Switch kommt, werde ich es auf jeden Fall nochmal spielen.
Da fehlen natürlich dann noch Star Fox Zero und Paper Mario Color Splash, die aber beide eher so im Mittelfeld liegen. Ja, Color Splash ist ein wunderschönes Spiel, es ist nur leider kein gutes Spiel.
Ja.
Ich finde es auch schön, wir haben jetzt nochmal so eine komprimierte Fassung des Wii U Podcasts in diesen integriert. Das gefällt mir ganz gut tatsächlich. Das sollten wir häufiger machen.
Mit allen Höhen und Tiefen eben, ne? So ein bisschen der Anfangsenthusiasmus, die leichte Enttäuschung, die noch ein bisschen mitschwingt und so. Das haben wir tatsächlich nochmal ein bisschen zusammengefasst. Ich bin auch sehr gespannt übrigens. Also ich habe meine Wii U hier auch angeschlossen, weil du eben auch noch eine Handvoll Titel dann dafür hast, die auch nur auf der Wii U dann entsprechend umgesetzt sind. Und ich baue nicht nochmal meine Wii auf, wenn ich dann solche Titel zocken möchte. Und wenn sie überhaupt irgendwie funktionieren ohne Motion Controls, ich bezweifle, dass wir sowas wie Skyward Sword auf einer moderneren Konsole sehen, weil das kannst du ja fundamental komplett ohne Motion Controls irgendwie gar nicht aufbauen. Das ist ja komplett drumherum gestrickt. Aber gerade die Mario-Sachen, und da bin ich umso gespannter drauf, wenn jetzt diese spekulierten Collections kommen, was ja irgendwie Mario 64, Sunshine dabei sein soll, die Mario Galaxies, die ich beide über allen Zweifel erhaben finde, die wirklich großartige Games sind, und eben sowas wie 3D World, mit dem ich weniger Zeit verbracht habe als mit den anderen. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum es gewesen ist. Du hast komplett durchgespielt.
Alles gesammelt.
Es sind vielleicht ist das so der latente Hass gegenüber dem Katzenkostüm seit Mario Maker 2. Ja, weil das war ja, das 3D World war ja das neue Theme, was dazugekommen war, ne, zu Mario Maker 2. War es nicht so? Und ich hasse dieses Katzenkostüm.
Ich glaube auch noch, so eine Rolle hat die Kamera gespielt. Bei so einem typischen 3D Mario hattest du halt auch so eine vollumfängliche 3D Kamera und bei 3D World, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber in Erinnerung habe ich eher so eine Top-Down Perspektive, die Welt eher von oben eingefangen hat und die Welt war zwar trotzdem immer noch 3D, aber du hattest nicht dieses, ja, dieses, wie ich formuliere es immer so, dass das halt so ein Abenteuer-Feeling hat, wenn du direkt so eine Third-Person-Kamera hast. Und bei 3D World war das eben nicht so.
Stimmt. Habe ich auch so wahrgenommen. Das 3D World war halt eher so eine etwas gepimptere Version von dem 3DS-Spiel, von 3D Land.
Ja, das ist ja auch eine perfekte Überleitung, oder? Kann man fast sagen, ja. Ja, dann können wir das nämlich gleich auch als Anlass nehmen, das tatsächliche Thema dieses Podcasts mal ein bisschen auszuführen. Und was wir heute machen werden, ist, wir werden uns mehr um Hardware drehen, wir werden ein bisschen Highlights besprechen, aber das Feld, was wir hier bestellen wollen, podcast-technisch, ist natürlich wesentlich umfangreicher, als es in einem Podcast passt. Deshalb denke ich mal, dass da mehrere Teile bei mit rumkommen. Als Vorbild von einem Titel, auf dem Nintendo 3DS gewesen sind, wir sprechen heute über Nintendos vorletzte richtige reine Handheld-Konsole, nämlich den Nintendo 3DS, den ich über die Jahre wirklich auch sehr ins Herz geschlossen habe und tatsächlich auch zuletzt mal wieder aufgeladen und genossen habe, was es für eine große Varianz und richtig tolle Spiele darauf gibt.
Absolut. Mach ruhig, Fabian.
Da würde ich dir beipflichten, Gregor. Ich finde, dass der 3DS, wenn man das jetzt in Gänze betrachtet, der hat ja eine sehr lange Lebenszeit an sich gehabt, hat er sich schon toll entwickelt. Nach einigen Startschwierigkeiten und rückblickend würde ich auch sagen, dass es da so viele tolle Spiele für gibt. Das war eine ganz hervorragende Handheld-Konsole von Nintendo in all ihren Iterationen, die es dann später auch gab, wo sicherlich auch einige sinnvolle Verbesserungen vorgenommen wurden.
Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war das eher so eine Liebe auf dem dritten Blick oder so. Ich hab's ganz, ganz lange gewartet, bis ich mir irgendwann den 3DS geholt habe. Ich mochte die allererste Fassung, wo der 3DS noch so türkis war. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das mochte ich überhaupt nicht. Lag nicht so geil in der Hand, dann war das ewig mega teuer, dann gab es ja irgendwann mal so den großen Break, dass sie den Preis reduziert haben und die ersten Käufer irgendwie nicht abschrecken wollten oder nicht verärgern wollten und dadurch halt so ein Programm gestartet haben, dass super viele Spiele dann nochmal kostenlos veröffentlicht werden für die Leute, die sich den 3DS ganz zu Beginn geholt haben. Es hat ein bisschen gedauert, aber wie ihr schon gesagt habt, irgendwann kamen halt so krass gute Spiele einfach für diesen Handheld, dass ich dann auch nicht mehr warten konnte. Dann, also spätestens mit Link Between Worlds hat tatsächlich echt so lange gedauert, bis ich mir den mal geholt habe. Da war es um mich geschehen.
Du hast schon ein paar Sachen ausgeführt, Elias, und das ist interessant zu sehen, gerade was jetzt so den Launch und so weiter anging, wirklich mal ein Gerät von Nintendo, wo du eigentlich sagst, hey, es kommt von einem der erfolgreichsten Handhelds aller Zeiten, was sie mit dem Nintendo DS hatten, und eigentlich ist es jetzt, die haben vielleicht das richtige Gimmick gefunden, was sie ganz gerne bei Nintendo machen, um da dem nochmal den extra Push zu geben. Bei der Wii U mit dem Tablet war es nicht, aber die 3D-Fähigkeit, da muss ich sagen, das war etwas, was mich zumindest zu Beginn, und ich hatte das vor dem Launch, da kann ich mich irgendwie auch noch sehr gut dran erinnern, auf der Gamescom gesehen bei Nintendo, die hatten immer wieder so einen Backstage-Termin und klar, man hatte vom 3DS dann vorher schon gehört, das war irgendwie in der Gamescom, bevor es rausgekommen ist in den Wochen und Monaten. Ich habe den 3D-Effekt das erste Mal gesehen und das war so ein kleines Stück Magie, ne? Eben, also es ist vielleicht nicht etwas, was dann so lange vorgehalten hat, weil irgendwann habe ich den auch eher weggemacht, weil ich den anstrengend fand für viele Sachen, aber das erste Mal ein Gerät in der Hand zu haben, was ein bisschen so wie diese Fake 3D-Karte hier so sagt, Sammelkarten oder so funktioniert, ne, die du drehst und dann eine Art Tiefenwirkung hast. Ein Gerät, ohne dass du eine Brille auf hast und tatsächlich Tiefe erkennen kannst und das von Haus aus funktioniert. Ich habe so dieses Pilotwings ausprobiert da auf der Gamescom und da ich hatte ein Lächeln im Gesicht die ganze Zeit. Und das war irgendwie, habe ich selten beim ersten Mal mit so einer Konsole.
Ja, ich würde dir zustimmen. Der 3D-Effekt war anfänglich nett. Es ist aber was, was sich meiner Meinung nach extrem schnell tatsächlich abgenutzt hat, weil es die Spiele selber jetzt inhaltlich natürlich nicht bereichert hat. Und es war der nächste Versuch dann nach dem Erfolg der Wii, ein Gimmick zu etablieren, was diese Konsole bieten soll. Aber man muss da auch ganz ehrlich sagen, gerade beim ersten 3DS-Modell, da war das halt mehr so auch auf Biegen und Brechen hingezimmert. Also der Blickwinkel war sehr schlecht, wenn du dieses 3D stabil halten wolltest. Die Bildschirme waren sehr klein, was natürlich immer auch nicht so praktisch ist für so einen ausgeprägten visuellen Effekt. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr schnell daran satt gesehen hatte, weil es eben die Spiele nie inhaltlich bereichern konnte. Es gab ja keine Spiele, die um diesen Effekt herumgestrickt waren oder wo das notwendig gewesen wäre. Und ja, also ich habe relativ schnell gedacht, dass sie sich da nicht die beste Idee hatten, weil dieser ganze 3D-Hype, der ja auch eine Zeit lang mal bei Fernsehern und so existierte, das ist ja sehr, sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden.
Ja, das haben sie natürlich sehr, sehr, sehr schnell gemacht. Was denkst du, Elias?
Ich erinnere mich, ich habe gerade überlegt, als das Fabian ausgeführt hat, und ich erinnere mich original an zwei Spielen, wo ich den 3D-Effekt länger drauf hatte. Das war zum einen 3D Land. Da hat Nintendo damals auch ganz groß mit beworben, dass du endlich mal ein 3D-Mario spielen kannst, wo du das 3D auch besser antizipieren kannst und besser mit umgehen kannst. Das war immer so das große Ding bei Mario 64, dass das die ersten Schritte von Mario waren in 3D und dass man so stellenweise Schwierigkeiten hatte, auf irgendeinen Goomba zum Beispiel zu springen und man das dadurch so ein bisschen aushebeln konnte. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass sie das immer wieder in Interviews ausgeführt haben, dass das so das Killer-Ding für ein Mario-Spiel ist. Und Link Between Worlds, das war jetzt spielerisch zumindest nicht weltbewegend, der 3D-Effekt, aber da fand ich den echt so schön und da konntest du beispielsweise in Dungeons die verschiedenen Geschosse richtig schön auseinanderhalten. Da haben sie auch echt sich Mühe gegeben, so ein paar Spielereien reinzusetzen. Das fand ich echt schön, aber ich würde dem Ganzen auch beipflichten, dass das eher so ein Nice-to-Have-Ding war, gerade zu Beginn, als der Hype noch groß war, aber ich habe mir dann auch irgendwann auf Fabians Anraten, und ich bin ihm immer noch dankbar dafür, dass ich mir einfach ein 2DS geholt habe, die echt gut sind. Die sind richtig, richtig Hammer, die letzten 2DS, die Nintendo noch rausgebracht hat.
Ja, man sieht daran, dass Nintendo irgendwann mal, es kann nicht so integral gewesen sein für das Spielerlebnis, wenn du eine Konsole rausbringst, die komplett das Alleinstellungsmerkmal einfach wegmacht und sagt, hier ist ein normales Nintendo-Handheld, 2DS, ne? Scheiß auf die dritte Dimension. Und mit Ausnahme dieser Mario 3D Land-Level, die du genannt hast, die auch optional gewesen sind, wo du diese Spielerei mal fürs Gameplay auch ein bisschen mitbenutzen kannst, oder ja, wirst du jetzt so Captain Toad oder so ist vielleicht mit dazu nehmen, wobei da war das nicht integral fürs Spiel, aber es sah ja so ein bisschen in der Form aus, wo 3D auch noch geholfen hat. Im Großen und Ganzen ist es ein Gimmick geblieben. Man muss auch bedenken, also wollen die ganzen Leute ausschließen, weil der 3D-Effekt, der war natürlich einstellbar, aber war trotzdem recht shaky, ne? Also es war wirklich sehr, sehr blickabhängig, noch mehr als bei frühen LCD-Screens, wo du ja genau von vorne drauf gucken musst, damit das irgendwie funktioniert. Das wurde ja zum Glück mit neuer Technik bei den späteren Modellen ein bisschen verbessert. Es gibt aber auch so viele Leute, bei denen der 3D-Effekt gar nicht funktioniert, weil die entsprechend dann irgendwas mit den Augen haben, ne? Oder einfach, wo es nicht richtig vernünftig greift. Und dann kannst du nicht sagen, ja, okay, dann schließe ich aus, irgendwie Spiele an die verkaufen zu können. Und bei mir hat sich's auch recht schnell abgenutzt, aber für dieses erste Aha-Erlebnis hat es gereicht. Und wenn wir die Modelle einmal kurz durchgehen, ihr habt ja auch hier speziell du, Elias, den ganz ersten 3DS erwähnt. Ich kann mich an diese bizarre, also es hatte in so einem bizarren Nachgeschmack, diese Präsentation von Nintendo erinnern. Das war wie so eine Varieté-Show und auf einmal sind lauter Frauen, die 3DS an ihre Hüften gekettet haben, rausgekommen und haben das präsentiert. Habt ihr das noch so ein bisschen im Kopf?
Gar nicht tatsächlich. Das war auf einer E3 oder wo wurde das präsentiert?
Ich glaube, es war auf einer E3, ja.
Ja, das war damals in L.A. Da hat, ich erinnere mich noch ganz genau, dass Satoru Iwata den 3DS aus seiner Sakkotasche geholt hat und ihn dann so in die Luft gestreckt hat. Und ich glaube, während er das gemacht hat, kamen so die ganzen Frauen von rechts und links, die so den Gang runtergegangen sind und jeder jeweils so ein 3DS hatte. Das war richtig komisch und weird.
This is Nintendo 3DS. I can't wait for you to try this. As you can see, it has two screens and the upper screen has 3.5-inch widescreen display. And yes, It will show you full 3D graphics without the need for special glasses.
Und wie gesagt, der war irgendwie arretiert oder festgekettet mit so einem Band um ihre Hüften oder an den Frauen dran. Ich denke mal, weil das so Prototypmodelle gewesen sind, damit die nach Möglichkeit bloß nicht wegkommen. Und das war schon was arg Bizarres. Ne? Wenn du auch bedenkst, dieses erste Nintendo 3DS, ich weiß nicht, was Nintendo bei dem neuen Design von solchen Geräten hat, weil meistens ist es so, das erste Upgrade oder die erste Iteration, das allererste Gerät wird noch ein bisschen klobig und vielleicht an den Kanten nicht richtig, es liegt nicht so gut in der Hand. Das war beim Nintendo DS, fand ich ja ähnlich. Und dann erst mit dem DS Lite und den anderen wurde es immer ein bisschen besser. Aber warum wieder gefühlt von Null anfangen? Dieses klobige, eckige, dieses komische, nicht ganz Neon, aber diese grüne Farbe, die noch dazu war. Es fühlte sich auf jeden Fall wesentlich weniger wertig an, eigentlich als die neueren DS-Modelle, die DSi-Modelle, die sie hatten. Das fand ich ganz, ganz weird.
Glaubt ihr, dass das bei Nintendo immer so ein bisschen Konzept auch war, dass sie ganz bewusst so das Einstiegsmodell ein bisschen verbesserungswürdig dann auch auf den Markt gebracht haben, um es dann eben ein paar Jahre später zu verbessern? Weil das Muster, wenn man sich so die letzten Jahre und die Handheld-Version anschaut, ist ja immer gleich. Also immer gab es bessere Versionen, slickere Versionen, die dann nochmal für ein bisschen mehr oder weniger verkauft wurden.
Mhm. Da würde man Nintendo was unterstellen, aber ich will es nicht komplett von der Hand weisen, weil irgendwie, du musst dir ja schon den nächsten Kauf dann planen von den Kunden, ne, wenn du das erste Modell rausbringst. Und wer hat mitunter am meisten Modellen von seinen Geräten und Handhelds rausgebracht? Nintendo sind welche, die so viel iterieren und man kann denen nicht Unrecht geben, weil ich habe von jedem Handheld, glaube ich, hier mehrere Fassungen bei mir rumstehen.
Mach ruhig weiter, Fabian.
Das kann man natürlich so machen. Ich glaube aber nicht, dass Nintendo das bewusst macht, sondern die analysieren dann eben sehr genau, was sind Punkte, die schlecht ankommen oder die vielleicht nicht unbedingt relevant sind. Dann werden die entweder verbessert oder sie werden rausgestrichen, weil natürlich erreichst du bei einem Freak-Anteil der Leute da draußen, wie wir das so ein bisschen sind, dass sie sich auch mehrere Modelle dieses Geräts kaufen. Aber du generierst natürlich gleichzeitig, wenn es blöd läuft, einen riesigen Überbestand an alten Modellen, die du dann nie mehr verkaufen kannst oder nur noch zu Ramschpreisen los wirst. Und glaube, wenn sie das selber steuern könnten oder antizipieren, wie diese Geräte ankommen, wie sich der Markt entwickelt, dann würdest du natürlich ein Gerät entwerfen, was in seiner Urform längerfristig Bestand haben wird und nicht immer wieder überarbeitet werden muss.
Ja, wir können ja über die Einzelheiten des ersten Modells mal drüber gehen. Natürlich ganz im Zentralen war der 3D-Screen. Da hattest du ja auf der rechten Seite diesen einen Schieberegler, wo du die Tiefe einstellen kannst. Aber das war dann auch nur die Tiefe. Du konntest es abschalten, wenn es nicht funktioniert hat, also nicht den Blickwinkel und so weiter. Der Screen oben, der war breiter diesmal als der untere. Also du hattest nicht zwei rechteckige Screens, sondern du hattest fast schon so einen 16:9 Screen oben gehabt. Auch eine eigenständige Entscheidung, die gemacht haben. Und ich kann mich auch noch erinnern, auch irgendwie so eine Designentscheidung. Unten, da gab es ja weil der zweite Screen kleiner war unten, der auch mit dem Touch-Fähigkeit ausgestattet war, der war so ein bisschen drumherum, der Rahmen, der war so angehoben, dass bei manchen, wenn die den zugeklappt haben, irgendwann oben auf dem Screen dann Streifen gewesen sind vom Rand des unteren Screens, wenn ihr euch erinnern könnt. Na? Weil da irgendwie das, wenn du es zugemacht hast, haben die irgendwie draufgedrückt, dieser Rand, dieser Plastikrand, der drumherum gewesen ist. Und manche hatten auf einmal dann Abdrücke und vielleicht sogar Beschädigungen oben am Screen. Das ist, ich kann mich aus Fankreisen erinnern, dass manche den auch angefangen haben zu tauschen häufiger.
Ich weiß gar nicht, wie sie das bei späteren Modellen dann behoben haben. Dafür habe ich mir das nie genau angeschaut. Aber stimmt, ich habe das auch damals gelesen. Ist bei mir jetzt nicht irgendwie störend aufgetreten. Aber sowas ist natürlich häufig auch eine Macke, die du bei solchen Clamshell-Designs hast. Das hast du selbst bei hochwertigen Laptops oder so. Ich habe noch nie einen Laptop längerfristig gehabt, wo ich nicht irgendwann auch so einen Abdruck von den Tastaturtasten einfach immer gesehen habe, wenn mein Bildschirm schwarz war, weil Sachen, die sich halt irgendwie, die halt Erhebungen oder sowas haben in der unteren Hälfte, dann einfach gegen das Display in der Innenseite drücken. Und ja, ist natürlich nicht so besonders schön oder smart gewesen.
Ja, ich glaube, ich habe hier noch Bilder von den späteren Modellen, die haben so leichte Plastiknoppen oben, die zumindest den beim Zuklappen nochmal so eine Art extra Federung machen, die jetzt nicht ganz so ausgeprägt waren bei dem Urmodell. Also eventuell hat es da bei den späteren Designs geholfen. Wie steht ihr eigentlich, oder kannst du mal, Elias, sagen, wie hat sich das Schiebepad für dich angefühlt? Analoge Steuerung bei einem Nintendo Handheld?
Ich erinnere mich noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, das war noch in der Präsentation. Und da fand ich das schon komisch, weil ich noch nie so eine Art von Analogstick bedient habe. Ich keine Ahnung, ob ihr euch daran erinnert, ob es irgendwann mal eine Peripherie gab, die so eine Art Analogstick hatte. Aber ich muss zugeben, dass ich, als ich zum ersten Mal mit einem 3DS gespielt habe, dass ich mich relativ schnell damit abgefunden habe. Ich fand einen regulären Analogstick immer besser, habe ich immer präferiert, aber ich glaube, für die Spiele, die du halt auf dem 3DS gespielt hast, da ging das, glaube ich, relativ klar. Ich glaube auch, dass der normale DS, oder oh, wie war das? Nee, du hast für den 3DS auch nochmal so ein extra Modul, Peripheriemodul anbringen können, damit du zwei Analogsticks hast. Kann das sein?
Gott, das war so ein... Hab ich komplett vergessen, Circle Pad Pro oder so.
Ja, genau.
Das war so ein Monster Hunter-Ding, oder?
Genau, ja. Für Monster Hunter erinnere ich mich, dass das einige sich angeschafft haben. Aber das war, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das war nie geil. Das war nie schön und das sah auch grauenhaft aus, wenn du das Ding mal so dran gepackt hast. Um den Kreis zu schließen, ich fand's okay. Für die Spiele, die darauf rauskamen, hat's auf jeden Fall gereicht. Aber wenn man mir die Wahl gegeben hat, fand ich's immer besser, mit einem normalen Analogstick zu spielen. Und jetzt erinnere ich mich auch gleichzeitig, dass du bei dem New 3DS so einen kleinen Knüppel hattest. So ein Gummiknüppel, wo du stellenweise die Kamera, also wo du den zweiten Analogstick quasi kompensieren konntest, das war auch, holy shit.
Also ich habe generell eine sehr hohe Meinung von den New-Modellen der 3DS und 2DS-Reihe, aber dieser kleine Knubbel, der war natürlich schon echt ein bisschen seltsam. Er war auf jeden Fall eine bessere Lösung als diese Plastikmonstrosität, die das Circle Pad war, die war nicht nur für Monster Hunter. Ich erinnere mich, dass ich das damals auf Resident Evil Revelations haben wollte. Das hat das nämlich auch unterstützt und ich glaube auch der Port von Metal Gear Solid 3. Aber dieser kleine Knubbel, den sie dann da reingepackt haben, der war halt super starr und so. Der ist so ein bisschen wie die Radiergummis, die man früher in der Schule hinten an seinen Bleistiften hatte. So ist dieser Knubbel ungefähr von der Konsistenz her und von der Beweglichkeit, der in den New-Modellen da verbaut ist.
Ja, kommt das Konzept nicht so von Laptops auch?
Genau. Entweder von Laptops oder du hattest früher mal Tastaturen in den Zeiten, bevor du so Touchpads oder Trackpads hattest. Glaube ich, war ein Trackbutton oder wie der genannt wurde, der war häufig mal in der Mitte von der Tastatur bei einem Laptop, ne, wenn du ja dann kein Touchpad oder sowas haben kannst, wo du dann deine Maus damit bewegst, und dann konntest du durch entsprechenden Druck den Mauszeiger nach oben und unten bewegen, damit du gewisse analoge Bewegungen machen kannst, was irgendwie schon funktioniert hat. Ich habe nie eine vernünftige Kamerasteuerung damit auf dem 3DS hinbekommen. Woran kann ich mich erinnern? Da gab es so ein, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig im Kopf habe, Iron Fall 3D, irgendwie was, so ein Ego-Shooter als Download, der das unterstützt hat. Ich will auch sagen, Metroid Prime Federation Force, also dieser 3D-mäßige Action-Adventure-Shooter aus dem Metroid-Universum, der müsste es auch unterstützt haben, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten habe ich so gut es ging ignoriert und zum Glück haben die Spiele dann, die es unterstützt haben, es war eine Option und nie vorausgesetzt.
Ich glaube auch sowas wie Xenoblade Chronicles, auch ein sehr komischer Titel für den 3DS oder für den New 3DS besser gesagt, der hat das, glaube ich, auch unterstützt, diese Knüppel-Kamerasteuerung. Aber ja, zu dem New 3DS können wir später auch, glaube ich, mehr sagen. Auch sehr, sehr komisch. Aber insgesamt ziemlich interessant. Also ich erinnere mich sehr wohlig beispielsweise auch an diese Präsentation, wo dann auch so ein ganz großes Ding war, dass die Knöpfe auch dieselbe Farbe des Super Nintendos hatten. Falls ihr euch erinnert, war interessant. Ich find's ganz, ganz cool, dass sie sich immer wieder was, zumindest immer versuchen, sich was Neues auszudenken und die Sachen zu verbessern.
Ich würde einfach noch mal ganz kurz, bevor wir das Thema wechseln, auf diesen Steuerungsaspekt zurückkommen, weil wisst ihr, was ich auch komplett vergessen hatte? Ich habe nämlich gerade, während du das sagtest, jetzt mal nach Metroid Prime Federation Force geschaut und das wurde auch sehr beworben damit, ja, die Steuerung findet durch die Bewegungssensoren des 3DS statt. Das waren nämlich auch so zwei sehr krude Sachen zusammengebracht. Zum einen nämlich ein 3D-Display, das darauf angewiesen war, dass man möglichst starr vor diesem Gerät sitzen, auf dem Bildschirm glotzt. Gleichzeitig sollte man aber bei manchen Spielen, auch bei Star Fox 64 auf dem 3DS wurde das sehr promoted, steuern, indem man das Gerät so wild durch die Gegend schwenkt. Das waren natürlich zwei Sachen, die überhaupt nicht miteinander einhergegangen sind, dass man möglichst gerade da drauf glotzen soll, aber dann das Gerät rumschwenken soll. Und ich glaube, ich kann an Original einer halben Hand abzählen, wie viele Spiele ich auf dem 3DS mit so einer Bewegungssteuerung gespielt habe.
Nee, absolut, ja. Du sagst es, einfach zwei Ideen, die nicht einhergehen, wobei ich da den Vorzug eher immer der Bewegungssteuerung gegeben hätte. Ich meine mich da auch erinnern zu können, aber ich benutze das ganz gerne dann bei den moderneren Nintendo-Geräten, gerade bei den Zelda-Spielen, finde ich, ist das Zielen wirklich echt gut, wenn du da die oder sowas wie Splatoon zum Beispiel auf den späteren Geräten, da finde ich so diese Bewegungssteuerung, Unterstützung für das vertikale Zielen ist da echt sehr hilfreich und auf dem Nintendo 3DS mögen das die Zelda-Remakes gewesen sein, ne? Wo du dann entsprechend die Steinschleuder oder Pfeil und Bogen dann mit diesem Kippen machen kannst. Und da hätte ich mich immer dann auch dafür entschieden, mach den 3D-Effekt aus und nimm lieber das Kippen extra, weil damit konntest du tatsächlich präziser zählen, als wenn du jetzt versucht hättest, mit dem R-Button zu arretieren und das mit dem Analogstick oder dem Schiebepad zu machen. Ja, wenn ich hier weiter nochmal drauf gucke, du hattest Start Select und den Home-Button, natürlich jetzt, weil ein Betriebssystem eingebaut gewesen ist. Du hattest hinten, ich glaube vorne und hinten hattest du jeweils eine Kamera, ne? Vorne dann für die Sachen, wo du dein Gesicht aufnehmen kannst und hinten für die Augmented Reality. Da gab es ja auch eingebaut, stimmt, diese komischen Spiele, wo du dein Gesicht aufnehmen kannst. Und dann hast du so einen Shooter, dann wo irgendwelche Augmented Reality Figürchen mit deinem Gesicht rumgeflogen sind, die du abballern kannst. Und du hattest die Augmented Reality Karten, die du auslegen konntest, wo du dann neben dem Sofa irgendwie eine 3D-Modell sehen konntest. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe die ein, zwei Mal benutzt nur und dann nie wieder.
Es ging mir ähnlich, aber das ist, glaube ich, auch nur, keine Ahnung, ob sie das damals mit reingelegt haben mit der Intention, dass sie das vielleicht ausbauen, aber das war, glaube ich, so für die Eltern zum Beispiel ganz cool, man kauft dem Sohn oder der Tochter eine neue Konsole und dann hat man so eine kleine Spielerei, um die Technologie sich ein bisschen näher anzuschauen und zu gucken, was es so anders macht gegenüber anderen Handhelds oder Konsolen. Aber ja, das war maximal beim Auspacken nett. Man hat es kurz ausprobiert und dann ist es sehr schnell wieder in Vergessenheit geraten.
Es waren sogar drei Kameras. Ne? Es gab eine Innenkamera und außen, wenn ihr euch erinnert, da gab es zwei so schwarze Böppel oben auf dem Deckel, damit man eben auch mit den Außenkameras so 3D-Fotos und Videos machen konnte. Weiß gar nicht, haben ob sie das später beibehalten haben für die 2DS-Modelle, weil da hätte es wirklich gar keinen Sinn mehr ergeben. Ich glaube, es war aber so.
Ich müsste es mal checken, genau. Aber ja, ich denke mal, außer das eine mal probieren und die meisten Leute, wenn sie jetzt welches 3DS-Gerät sie auch immer noch mal anmachen, man wird irgendwie so Fotos finden, die vor 8 Jahren gemacht wurden, wo du es einmal getestet hast, die da noch drauf sind und dann nie wieder sich jemand angeguckt hat. Wahrscheinlich auch mit diesen 3D-Effekten, die draufgelegt sind. Und eine integrale Sache würde ich dann noch mal nennen, die aber, glaube ich, mehr in Gegenden funktioniert hat, wie Japan, die natürlich sehr bevölkerungsdicht und Handheld-dicht gewesen sind, wenn Leute unterwegs gewesen sind. Fabian, wie viele StreetPass-Freunde hast du gesammelt?
Ach du, ja, am Anfang war das ja immer aktiviert. Und ich bin ja jetzt kein Freund davon, von so Lösungen, wo ich irgendwie ein Gerät anschalte und dann zeigt mir irgendeine App an, dass da 27 Updates drinne sind. Und dann hast du immer diese StreetPass-App gestartet und dann sind da immer diese kleinen Männchen reingelaufen und dann musstest du die alle reinlassen. Und natürlich kann ich das aber auch nicht abstellen, dass immer schön, dass da immer 0 steht, dass ich keine Benachrichtigungen habe. Ich konnte dir gar nicht mal sagen, wofür diese Funktion gut war oder warum es das überhaupt gab. Also teilweise hat das ja auch so spielrelevante Features gehabt. Es gab ja auch Spiele, wo du dann Sachen geschenkt bekommen hast, irgendwie so Ingame-Geschichten und sowas. Aber warum man diese Freunde so da über StreetPass adden konnte und dieses ganze Konzept dahinter, so ähnlich wie Miiverse und sowas, das sind auch so temporäre Geschichten, wo man kurz mal denkt, ja, ist ganz nett, aber ich habe das nie richtig genutzt, glaube ich, oder war da auch nie richtig scharf drauf.
Hast du, Elias, viele StreetPass-Freunde gesammelt?
Ich habe das schon echt versucht. Also ich erinnere mich, dass ich das gerade so zu meiner Ausbildung immer versucht habe, so in die Tasche zu packen, weil ich immer lange U-Bahn fahren musste. Und dadurch habe ich gerade dort versucht, möglichst viele Leute einzusacken. Aber warum und weshalb, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das war einfach wie typische Achievements. Du hast sie, weil du sie hast. Und ich fand es einfach ganz cool, irgendwelche Leute auf meinem Screen zu sehen. Dann konnte man auch, glaube ich, schauen, was sie so zuletzt gespielt haben, was ich auch immer ganz interessant und spannend finde und fand das schon ganz cool. Und ich habe auch immer versucht, wenn ich einen Kollegen hatte, der auch ein 3DS hatte, dass man möglichst alle auch in seinem Katalog drin hat. Ich erinnere mich auch, dass auf Twitter versucht wurde, damals zur E3-Zeiten immer Shigeru Miyamoto einzufangen über StreetPass, weil er auch immer ganz groß so damit in Anführungsstrichen geworben hat, ey, ich habe meinen Streetpass an und findet mich. Daran erinnere ich mich auch noch. Aber ja, ich fand, das war ein nettes Gimmick.
Das muss ich dir jetzt leider sagen, Ilias. Ich hatte Miyamoto
als Wirklich?
Freund. Ja, ich habe ihn mal in London zu einem Interview getroffen, als der 3DS relativ neu war. Und das Schlimme ist, außer einer unterschriebenen Packung von Mario All-Stars für die Wii, habe ich halt keinerlei Beweise dafür, weil ich, das war dann auf Game One später online, auf GameOne.de, und die Seite ist ja komplett down. Und alle Fotos, die wir damals gemacht haben, auf denen ist nur Miyamoto drauf.
Aber ist das fies.
Ja, aber ich habe ihn mal getroffen und danach hatte ich ihn auch, das war halt so, da wollten sie das natürlich auch promoten und die wussten genau, jeder Interviewer freut sich einen Ast ab, wenn er danach ihn in seinem Streetpass findet.
Ja, natürlich. Ja, vielleicht ist irgendwo noch ein Foto von Mila Jovovich und Miyamoto zusammen. Ne? Dann kannst du dir beides zumindest angucken, Fabian. Ich habe das einzige Mal, wo ich habe es immer mal wieder mal periodisch versucht, wenn ich mal die Gelegenheit hatte, entweder bei solchen Events wie der Gamescom da zu sein. Na? Da habe ich dann gesagt, hey, nimm's mal für einen Tag mit, weil die Chance ist, dass da vielleicht jemand vorbeikommt. Aber es war mehr, um es nochmal zu probieren, weil so richtig, ich meine, diese Minigames, die da gewesen sind, es fühlte sich auch nach Fleißarbeit an. Wenn ich das die Funktion heute anmache, wenn sie jetzt noch funktioniert, da war eh immer das Konto rappelvoll mit diesen komischen Münzen, die man für die Minigames ausgeben kann und wo diese Leute drin sind. Und ich weiß, ich war einmal in New York und bin da zum Nintendo World Store hingegangen. Und das ist ja der Mii Pass Himmel oder der Street Pass Himmel eigentlich gewesen. Und ich weiß, dass zu der Zeit auf einmal ich dann ganz viele einmal gehabt habe, wo ich einmal damit vorbeigelaufen bin. Aber weiter benutzt, außer so, also aktiv hat mich das nie wirklich irgendwie mitgenommen und geflasht. Du hattest, Ilias, nochmal kurz erwähnt zu Beginn. Der Preis, der war vergleichsweise so ein bisschen gesalzen. Klar, da ist ordentlich was an Technik drin, aber für wie viel? 250 D-Mark, irgendwie sowas so um den Kreis? Ne?
Das oder waren schon vielleicht Euro, glaube ich.
Euro, Entschuldigung, D-Mark denke ich schon. Ne? Ich bin so weit zurück. 250 Euro ist für ein neues Handheld schon ordentlich was, und da kam ja diese Preissenkung relativ schnell dann später, und weil ich das auch zum Launch so ein Gerät hatte, da gab es ja dieses Ambassador-Programm, wie sie genannt haben, wo du dann für umsonst 10 NES, also vergleichsweise umsonst, 10 NES-Spiele und 10 GBA-Spiele runterladen konntest, die du auf deinem 3DS spielen kannst. Das war's doch, ne?
Ja, genau, das war das. Es war 5 Monate nach dem Start tatsächlich, haben sie den Preis gesenkt, und dann, um die Leute nicht zu sehr aufzuregen, die 250 Euro dafür ausgegeben haben, gab es dann diese Entschädigung. Und später weiß ich, dass alle anderen Leute dann immer sauer waren, weil sie diese GBA-Spiele nie offiziell zum Kauf oder zum Download angeboten haben, und viele Leute, die, glaube ich, gerne gehabt hätten, weil das eine ganz coole Mischung aus so GBA Evergreens aus dem Nintendo Lineup war. Ich hatte die auch und habe die dann auch fleißig immer später weiter übertragen auf jede andere Iteration, die ich von dem Gerät hatte. Das ging ja ganz gut, so einen Systemtransfer zu machen. Man muss sagen, es war natürlich generell schlau, dass sie überhaupt was angeboten haben, weil es schon ärgerlich war, aber der Preis von 250 Euro war natürlich auch krass einfach. Ich meine, jetzt selbst inflationsbereinigt, wir sind jetzt fast 10 Jahre später als zu dem Zeitpunkt, als der 3DS rauskam. Das ist mehr, als du heute für eine Switch Lite oder so bezahlst, die gerade rausgekommen ist. Also das war einfach sehr, sehr viel Geld damals.
Es war sehr, sehr viel Geld. Und nochmal so eine Nummer wie beim Nintendo 64, was ja eine ähnliche, also nicht exakt in dem gleichen Maße, aber da hattest du ja irgendwie 400 D-Mark bezahlt zum Launch, und kurze Zeit später warst du auf einmal entweder 50 oder 100 D-Mark weniger. Da hat es gar keinen geschert bei Nintendo. Da gab es noch kein Social Media, wo die Leute sich beschweren können. Da musste man in Kauf nehmen, dass man ein bisschen mehr bezahlt hat. Und so war es zumindest auch einer der Hinderungsgründe, warum der 3DS nicht so gut aus den Startlöchern kam. Und ich habe hier nochmal, ich hatte euch den Link auch geschickt, falls ihr den da noch irgendwo habt, das Launch-Line-Up hier von Nintendo 3DS, wo du eigentlich ein umfangreiches Line-Up hast. Mittlerweile bei aktuelleren Konsolen der letzten 10 plus Jahre kannst du ja zumindest sagen, die starten nicht mehr mit 3 Games, sondern du hast mindestens 10 bis 20, wenn nicht sogar mehr. So eine richtige Killer-Applikation zum Anfang, wo du sagst, hey, das zeigt den 3D-Effekt gut oder dafür muss ich mir das Handheld holen, das war jetzt so nicht unbedingt dabei. Ich glaube, das, worauf ich mich gefreut habe, als Fan natürlich des Originals, war Pilot Wings Resort, aber mehr als 10 Minuten habe ich es auch nicht gespielt, muss ich zugeben.
Pilot Wings, ey. Nee, das war nie wirklich, ich mochte auch den, keine Ahnung, vielleicht ist der eine oder andere jetzt sauer, aber selbst das Super Nintendo-Ding mochte ich nie so wirklich.
Ich bin mega sauer, Elias, mein Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo.
Ich tatsächlich auch ein bisschen, Elias.
Wirklich?
Ich hatte schon aufgeschrieben hier, sauer auf Elias für den Pilot.
Ich hab's aber,
das nächste Meeting.
Zu meiner Verteidigung, ich habe das Jahre danach erst gespielt. Ich habe es nie auf dem Super Nintendo gespielt und wollte es irgendwann mal nachholen und hat dann leider nicht mehr geklickt. Aber ich bin gerade auf der Suche nach den Launch-Titeln und weiß ehrlich gesagt nicht, was dann noch rausgekommen ist. Was war denn da
noch? Ich schick dir nochmal einen Link, Elias.
Ich kann es derweil ja mal aufzählen und es ist ein großes Line-Up, aber es ist ein erschreckend schwaches Line-Up. Es sind 3 Iterationen von Nintendogs and Cats gewesen, was einfach natürlich eine Cash-Cow auf dem normalen DS war, aber zu der Zeit niemanden mehr gejuckt hat. Dann war es eine technisch erstaunlich gute, aber natürlich im Vergleich mit allen anderen Versionen immer noch schwache Version von Super Street Fighter 4.
Stimmt.
Sims 3, Pro Evolution Soccer 2011, Lego Star Wars 3, Ridge Racer 3D, Super Monkey Ball 3D, Samurai Warriors Chronicles, Asphalt 3D von Ubisoft, was es ja bis heute noch gibt als Handy-App, Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars, ein ganz gutes, so ein rundenbasiertes Strategiespiel, Splinter Cell 3D und Rayman 3D. Und es gab halt original tatsächlich von Nintendo nur Nintendogs und Pilotwings.
Ja, hier in der Auflistung zusätzlich steht noch hier die Ankündigung von Nintendo, dass solche Titel wie das Ocarina of Time ein Remake bekommt, Star Fox 64 ein Remake bekommt, Kid Icarus, was Neues kommen sollte, Mario Kart, Animal Crossing, was von der Paper Mario Serie. Dieses Steel Diver von Miyamoto, das war ja so irgendwie eine Neuauflage eines seiner alten Spiele oder alten Arcade-Hits, wenn ich mich nicht irre, vor vielen Jahren. Aber ich glaube, das ist irgendwann später als Download-Fassung gekommen. Das war kein Launch-Titel, oder irre ich mich da? Ich habe es einmal ausprobiert. Mehr weiß ich aber leider auch nicht mehr dazu. Das muss ich nochmal checken.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass das damals auch Thema war in dem Gespräch mit dem Miyamoto. Das war nämlich tatsächlich ganz am Anfang und da hat er auch versucht, diesen Titel da mal mit in das Gespräch einzubinden. Ich weiß nicht, ob das direkt am Anfang gleich verfügbar war. Ich glaube, erst ein bisschen später.
Hier steht Steel Diver.
27. März 2011 steht hier.
Ja, das ist der amerikanische Launch. Der 27. März, also es war da wohl schon da. Steel Diver mit dazu, aber das war so ein kleines Mini-U-Boot-Game, nennen wir es mal, ne? Wenn du eh dann die Wurzeln in der Arcade hattest, wo das hergekommen ist, oder zumindest von einem Arcade-mäßigen Game. Und das kannst du natürlich nicht als Verkaufsargument für so eine Konsole sehen. Und so sehr ich Pilotwings mag und das vielleicht auch den 3D-Effekt unterstützt. Das Einzige, was hier mehr dann gespielt wurde zum Launch, ich weiß, dass wir zu Game One-Zeiten, das weißt du noch, Fabian, diese Beef-Folge, wo die Jungs auf dem, weil bei Elias, falls es nicht bewusst ist, was da passiert ist, aber du kannst dir vorstellen, was das ist. Wir hatten die 4 Jungs.
Ich erinnere mich nur, dass roher Fisch eingesetzt wurde.
Exakt. Das ist auch mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke ist, dass wir in so einer Strandbar sind, dass es super warm ist und alle Cocktails getrunken haben. Und dann ist gleich dieses jemand anderem einen riesigen rohen Fisch ins Gesicht.
Genau das war es. Ja, wir hatten, ich glaube, oben auf dem Bunker in Hamburg ist entsprechend hier eine Location, wo da viele Etablissements sind. Und ganz oben gab es so eine Strandbar, da wo dann entsprechend du auch einen schönen Blick hast mit Sonne. Aber da sollte es ein Street Fighter-Wettbewerb sein, wo natürlich auch erstmal ganz krass ist, wie greifst du das Signal ab? Da gab es noch keine Capture-Station, glaube ich, klassisch, die wir ja später in Funktion zumindest als Redakteure bekommen haben, wo du so ein separates Gerät hast, womit wir dann auch Bild ausgeben und aufzeichnen können. Aber da von 4 Leuten bei einem Beef, wie sie dann Street Fighter 4 3D spielen, plus mit diesen Bestrafungen mit Stinkepulver oder was, oder so sofort Stinkepulver und Bestrafungen mit Fisch ins Gesicht. Also, dass danach die Firma noch existiert hat, holla die Waldfee.
Das ist quasi so der Vorreiter von Spiele mit Schmerz gewesen, fällt mir gerade auf.
Wahrscheinlich. Und die haben die Hemden wahrscheinlich heute noch nicht den Geruch rausbekommen. Aber ja, es war einer der Gründe, weil das Launch-Lineup auch vergleichsweise mau war und die Nintendo-Spiele auf sich warten ließen. Immerhin, so lange hat es nicht so sehr gedauert, weil nach und nach kamen ja immer mehr Spiele raus. Wir werden auch über die Spiele dann sprechen, dass der 3DS irgendwann mal auf Fahrt aufgenommen hat. Da sprechen wir im Speziellen bei den Spielen. Aber ich würde einmal kurz, um die Modelle mal mit euch fertig zu machen, darauf zu sprechen kommen. Das nächste, was da war, war der Nintendo 3DS XL. Ohne das New vorne dran, aber so ein bisschen die logische Weiterentwicklung, die wir vom Nintendo DS erkannten. Das heißt, ein bisschen schönerer Formfaktor, mehr abgerundet, natürlich wesentlich größere Screens oben und unten noch mit dabei. Dieser Analogknubbel, den wir erwähnt haben. Da, aber könnt ihr mich beide gerne korrigieren oder so. Ich glaube, da war noch nicht das verbesserte 3D da.
Ne? Es gab auch den 3D-Knubbel nicht, meines Wissens nach.
Gab es den nicht? Oh, warte mal, dann habe ich das falsch. Ah, nee, dann sehe ich, okay, da zusammengemischt mit dem 3DS XL-Bild. Der Knubbel war beim XL, der Knubbel war aber noch nicht da. Allerdings, die Größe war zumindest schon mal da und der Formfaktor. aber. Mhm. Das bessere 3D aber noch nicht, ja?
Genau, ich habe persönlich den XL, den normalen, nie gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, weil mir die Veränderung einfach, also es ist halt nur größer geworden, aber es fehlten halt diese anderen Verbesserungen, die erst die New-Generation brachte, und ich habe dann nicht so richtig den Sinn gesehen, dieses Upgrade zu machen.
Mhm, ich hatte den upgegradet, weiß ich noch, weil ich das erste Modell, das ich hier hatte, ich habe es zwar gerne benutzt, aber im Großen und Ganzen, ich habe die Möglichkeit gehabt, den alten noch zu verkaufen und zumindest zu einem gewissen Aufpreis mit dem Angebot da nicht zu viel für auszugeben, und die größeren Screens haben es für mich schon mal gemacht, auf jeden Fall, dass sich der auch besser dann angefühlt hat, aber letzten Endes im Großen und Ganzen, wir wissen ja alle, dass von Nintendo immer noch mal ein bisschen was Neues kommen wird, und als Zwischenschritt war es in Ordnung, aber die richtigen, in Anführungsstrichen, die guten verbesserten Iterationen waren die New-Geräte, von denen es dann aber auch eine große und eine kleine Version gegeben hat, nicht? Fabian, welche von denen hast du?
Ich habe beide davon. Ich habe mir ganz am Anfang gleich, ich wollte unbedingt diesen New 3DS haben, mit dem Versprechen auf, das hat einen deutlich schnelleren Prozessor, weil viele Sachen, das hat man auch ein bisschen vergessen, die mit den ersten Modellen einhergingen. Das Gerät war relativ, wie sagt man denn auf Deutsch, ich hätte jetzt sluggish gesagt, so, es war sehr zäh teilweise, so, wenn
ja, träg,
du E-Shop geladen hast, genauso sehr träg oder durch die Menüs navigiert bist und alles hat schön langsam geladen, und da habe ich mir sehr viel versprochen von dem stärkeren Prozessor und eben auch der Knubbel, und ich fand tatsächlich auch, könnt ihr jetzt lachen, aber ich fand bei dem New 3DS das Feature gut, dass man diese Faceplates austauschen konnte, und es gibt so wunderschöne, ich habe den New 3DS auch unter anderem mit dieser Holz-Faceplate obendrauf, schön, mit den Mario- oder Nintendo-Motiven. Das fand ich cool, ich wollte den unbedingt haben. Ich habe den dann, glaube ich, aus Australien bestellt, weil das war ein Markt, wo er deutlich früher verfügbar war, aber der war Regionalcode-kompatibel zu Europa, weil das war ja auch was, wo sich Leute derbe drüber aufgeregt haben. Der 3DS hatte ja einen Regionalcode, das heißt, Spiele aus Amerika und Japan liefen nicht, obwohl es ein Handheld war, das man ja auch mal mit ins Ausland nimmt. Und deswegen habe ich da einen australischen gehabt, und dann viel, viel, viel später habe ich mir hier in Deutschland nochmal diese New 3DS XL gekauft, der wie so ein Super Nintendo aussieht.
Und du, Elias, du hast ja jetzt eins der späteren Geräte. Hast du irgendwann mal einen New Nintendo 3DS gehabt?
Genau, ich hatte einen New 3DS XL gehabt, also ohne diese die Faceplates. Ich erinnere mich aber, dass ich unbedingt einen haben wollte, wegen einem super lapidaren Grund, so in der Retrospektive, weil ich unbedingt Super Nintendo-Spiele draufspielen wollte. Und das war auch so ein Ding, dass ich glaube, dass das nur bei den New-Geräten funktioniert hat. Dass du das nicht bei den normalen 3DS-Modellen dir runterladen konntest, sondern du brauchtest New 3DS, um Super Nintendo-Spiele zu spielen, die du dann dir im eShop runtergeladen hast. Und da, ich wollte unbedingt Earthbound und Super Metroid, wollte ich unbedingt auch als Handheld-Fassung haben. Und deswegen musste ich das Ding haben. Aber letzten Endes, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich den New 3DS wegen ganz, ganz anderen Sachen wertschätzen gelernt. Die Super Nintendo-Sachen verstauben so langsam, aber sicher. Aber da kam über die letzten Jahre so viel auch. Das Super Nintendo Mini, du hast jetzt mittlerweile, ist es fester Bestand des Switch-Library, dass du die da einfach Super Nintendo Sachen dir geben kannst, aber damals war das halt komplett neu. Wenn du das spielen wolltest, hast du dir irgendwie einen Emulator geholt oder du hast dir über die Wii, konntest du das dir noch runterladen. Ich hatte aber damals keine Wii, ich habe sie übersprungen, und deswegen, um den Anfang wieder aufzugreifen, habe ich so viele Wii-Spiele in letzter Zeit auch gespielt, oder die letzten Jahre, weil ich das über die Wii U jetzt endlich machen kann. Aber ja, das war so der Hauptkaufgrund damals für mich, Super Nintendo-Spiele auf dem New 3DS.
Die Super, ja, bitte.
Auch das war damals ja ein ganz lustiger kleiner Shitstorm, weil natürlich da auch die Leute wieder mega sauer waren, von wegen, ja, Moment mal hier, 25 Jahre alte Spiele oder 20 Jahre alte Spiele zu der Zeit, haut die jetzt raus und die laufen dann nicht auf dem 3DS, ist doch Verarschung und so. Und das war aber, das hängt ein bisschen mit dem Anspruch von Nintendo zusammen. Die wollten halt, dass die sehr akkurat und gut emuliert waren auf dem Gerät. Und da war tatsächlich der alte 3DS einfach durch die beschriebene Diskrepanz der Prozessorleistung nicht gut genug für, weil natürlich viele, gerade ältere Emulatoren im PC-Bereich, die arbeiten dann auch mit vielen Tricks und Hacks oder skippen irgendwelche Frames und sowas, damit die Spiele halt auch auf schwachen Systemen liefen. Tatsächlich aber für eine einigermaßen saubere Emulation Super Nintendo brauchtest du eben tatsächlich diesen Prozessor, aber einen Gefallen getan hat Nintendo sich damit nicht, zu sagen, dieses Feature behalten wir dem New 3DS vor.
Ja, mit so ein bisschen Abstrichen, denke ich mal, hättest du es auch irgendwie auf den älteren lauffähig bekommen. Allgemein, ich habe mein Main 3DS ist, den ich auch heute noch benutze, wenn ich dann mal wieder auf dem Trip bin. Und das war ich zuletzt nochmal wegen so einer schönen Angebotsserie, die es im eShop gegeben hat mit günstigen RPGs, ist der kleine New Nintendo 3DS. Da bin ich tatsächlich von dem großen 3DS XL zurück wieder zum kleineren Formfaktor wegen der Tragbarkeit. Einfach weil der schon, den mal kurz in die Hosentasche packen, da geht es tatsächlich um jeden Zentimeter, no pun intended. Und wenn du sowas mitnehmen willst, war der tatsächlich am tragbarsten von allen und hat sich wie so ein kleines, schön rundes Paket, was auch besser ausgesehen hat. Faceplates habe ich persönlich nie ausgetauscht, hatte ich aber auch im Blick gehabt. Ich wollte immer mal so, waren da welche, die so ein bisschen so leicht stoffmäßig, mit so ein bisschen flauschig gewesen sind, oder erinnere ich mich da falsch? Also es gab eine sehr große Varianz auch, wo die haptisch auch mal ein bisschen anders gewesen sind. Und im Speziellen, wenn es denn eben nochmal um diese Erweiterung geht. Ich habe mir gerade hier eine Liste aufgemacht, neben den Sachen, die exklusiv gewesen sind, wie die Super Nintendo Virtual Console. Ich habe hier die Liste, es sind tatsächlich mehr, als ich gedacht habe, weil ursprünglich Xenoblade Chronicles ist rausgekommen in einer schwarzen Verpackung, oder? Korrigiert mich da.
Genau. Ich glaub,
und das hat dann gezeigt, hey, dieses Modul funktioniert nur auf einem New Nintendo 3DS oder 3DS XL, wenn ihr es holen wollt. Und ansonsten habe ich hier auf der Liste solche Titel wie Binding of Isaac Rebirth.
Stimmt.
Fire Emblem Warriors, okay.
Ja,
also da dachte ich auch zuerst, war das nicht so ein Titel, der bei beiden funktioniert, aber ich dachte an Hyrule Warriors, an das Zelda-Ding. Das das habe ich nämlich auf einem normalen 3DS gespielt, weil die Capture-Station, also das Gerät, womit wir aufzeichnen, ist nur ein normaler 3DS und nicht der New Nintendo 3DS. Und wenn ich da Material von diesem Spiel aufgenommen habe, war es sehr ruckelig und sehr langsam. Das war es vernünftig spielbar auf dem 3DS, New Nintendo 3DS. Und das konnte ich aber leider nicht aufzeichnen. Und das Fire Emblem Warriors zum das ist exklusiv. Wind Up Night 2 kenne ich nicht. Runbow Pocket. Runbow war so ein Autorunner, oder? Ich weiß es nicht mehr. Futuridium EP Deluxe. Blockform. Pixel Hunter. Life Speed aus dem eShop. Die Pinball Hall of Fame. Dragon Fang. Forma.8 und Minecraft New Nintendo 3DS Edition steht hier. Wusste gar nicht, dass da Minecraft für rausgekommen ist, nur aber wahrscheinlich schon.
Mich würden die Verkaufszahlen so interessieren von diesen Titeln, wie viel sie wirklich für den New 3DS abgesetzt haben, weil selbst die großen Sachen, erinnere ich mich, sind im Verhältnis halt echt gefloppt. Niemand hat sich die geholt, weil, also gerade sowas wie Xenoblade, das auf der Wii zwar damals echt cool aussah, aber die Zeit den Titel ganz schön mitgenommen hat, wenn du dir das auf dem 3DS anschaust, alter Schwede, das willst du nicht. Das willst du nicht da drauf spielen.
Ja, und diese Warriors-Titel auch, das, die du eben genannt hast, Hyrule Warriors und so, die waren schon sehr, sehr zurechtgeschnitten, um auf dem 3DS überhaupt zu funktionieren.
Ich habe hier auch noch mal eine Liste mit Ergänzungen. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Das wären solche Spiele wie Super Smash Bros. Für den 3DS oder Monster Hunter 4 Ultimate. In den meisten Fällen hast du natürlich entweder so diesen C-Stick-Support, also den Knubbel für 3D-Bewegung. Du hast schnellere Ladezeiten auf jeden Fall. Und es gibt sogar eine Handvoll Sachen, zum Beispiel bei Hyrule Warriors. Du konntest anscheinend wohl den 3D-Modus nur da zuschalten, wenn du das entsprechend gehabt hast. Manche Sachen hatten bessere Framerate. Ne? Hier ist zum Beispiel SteamWorld heißt, das hatte im 3D-Modus 30 Frames auf dem alten 3DS und 60 Frames auf einem New Nintendo 3DS anscheinend. Und natürlich auch solche Sachen wie Pokémon Sun and Moon, die aber schon hardware-technisch den 3DS, egal in welchem Modell, gut mitgenommen haben, wenn man sie gespielt hat. Den kleineren, den benutze ich heute auch noch, auch mit den schönen farbigen Super Nintendo Buttons. Das fand ich, haben sie sehr, sehr schön gelöst. Nichtsdestotrotz, natürlich gab es dann noch zwei weitere Modelle. Das erste war dann, wo sie gesagt haben, hey, wir brauchen was Günstiges, wir sind schon langsam, der 3DS wird ein bisschen betagter, ein bisschen in die Jahre, lass uns was rausbringen, was kindgerechter ist und vor allem auch, ich weiß nicht, wo die dann konkret sparen konnten, weil du hattest ja durch das Klappendesign, musst du natürlich dann schauen, wenn du da die Screens irgendwie in der Fertigungshalle rausfräst, okay, du kannst weniger Screens pro Quadratmeter LCD-Schirm rausholen, whatever. Ich weiß nicht, ob es dann stimmt, aber es war mit Gerüchten damals rumgegangen, hat man wohl entweder ausrangierte Wii U-Bildschirme dafür genommen oder welche, die noch über gewesen sind, nämlich beim Nintendo 2DS, der die Klappenfunktion nicht hatte und für mich immer wie so ein Autoschaber, ne? Wenn du draußen mal die Autoscheibe dann zugeschneit ist, so kam für mich das immer rüber, ne? Und der Formfaktor, ich verstehe den bis heute ehrlich gesagt nicht, also rein von ergonomischer Sicht aus her.
Also ich kann dir da komplett zustimmen. Ich fand das Design absolut grauenhaft, aber auf der anderen Seite, das war die perfekte Pokémon-Konsole. Die haben das Ding, ich erinnere mich, auch rausgebracht und relativ zügig auch mit dem aktuellen Pokémon gebundelt und dadurch ist das weggegangen wie sonst was. Also das war schon so ein smarter Move, ein relativ günstiges Ding rauszubringen und das so mit der stärksten Marke überhaupt in dieser Zielgruppe zu kombinieren. Der 2DS, auch wenn er jetzt nicht so geil aussieht und, glaube ich, auch sich nicht geil anfühlt. Das sieht aus wie so ein Fisher-Price-Ding.
Total.
Wie du das auch mit dem Wii U Gamepad hast. Aber das war, für Nintendo hat sich das, glaube ich, mehr als nur gelohnt. Das war ein smarter Schachzug.
Ich fand den immer ganz furchtbar. Ich fand den so unansprechend optisch und auch der hatte ja keinerlei Verbesserung gegenüber dem normalen. Das war halt einfach nur billiger. Also jetzt mal wirtschaftliche Motivationen außen vor gelassen, der hat mich halt echt null angesprochen. Wusstet ihr da übrigens, dass der lange Zeit nicht in Japan erschienen ist? Erst 3 Jahre, nachdem er im Rest der Welt schon erhältlich war?
Ach was, echt?
Oh, wirklich?
Ja, die haben, ich kenne jetzt die Gründe dafür nicht, aber der erschien 2013 bei uns und dann in so einer Spezialausgabe. Ausführung erst 2016 in Japan.
Mhm. Warum auch immer. Vielleicht meinten die Japaner, sie haben eh schon mehr als genug mit den richtigen New Nintendo 3DSs.
Vielleicht ist der zu groß für Japan so, weil vielleicht haben die alle kleinere Hände oder der Platz ist so eng in der U-Bahn, dass man so dieses Gerät, was man nicht zuklappen kann, dass die halt was wollen, was kompakter ist einfach.
Ja, das kann es natürlich auch durchaus sein. Platztechnisch ist es eben, also das ist die größte Konsole, die du für unterwegs haben kannst. Es ist ein Stück Plastik mit einem Screen oben drin. Nicht, dass das Wii U Gamepad an sich tragbarer wäre, wenn du es mitnehmen würdest, aber so weit weg ist der Nintendo 2DS nicht davon. Und also ich persönlich war nie großer Pächter, außer dem Redaktionsgerät, was wir hatten, um es mir mal anzugucken, mal zu sehen, wie es funktioniert. Und Screens waren schon in Ordnung. Ich weiß, dass unser Redaktionsgerät Probleme mit unterschiedlichen Farbtemperaturen hatte, weil da war der eine Screen irgendwie gelber als der andere. Keine Ahnung, ob das so ein allgemeines Ding war, aber manche der Modelle hatten das, obwohl das eigentlich nur ein Stück sein sollte, aber keine Ahnung, was da passiert ist. Letzten Endes ist es was natürlich hauptsächlich dann für Sparpreis, und Sparpreis ist auch relativ gesagt, ne, war nicht unter 99 Euro oder unter 100 Euro, diese magische Grenze, die man gern dann haben würde, hey, kaufst dir für 99 Euro und hast nochmal was dazu, weil es wurde immer ein bisschen drüber gehalten. Wir holen ja nochmal mehr Geld ab, soweit es geht, aber für mich persönlich hat es auch keine Relevanz gehabt, bis letzten Endes dann das letzte noch aktuell gängige Modell ist. Und ist es noch im Verkauf? Da war irgendwas, dass die so langsam leer werden, ne, oder? Oder dass da nicht mehr so viel ist.
Du meinst jetzt den 2DS XL, den gibt es nach wie vor noch, und ich würde, falls man sich nochmal beschäftigen will mit der ganzen 3DS-Library, vielleicht auf Basis dieses Podcasts, wenn man den gehört hat und denkt, ach, das könnte ich ja mal nachholen, kauf den, glaube ich, lieber bald dann, weil diese Nintendo-Handhelds haben die Angewohnheit, dass wenn sie erstmal out of production sind, gibt es immer noch Leute über Jahre, die dann einfach neu haben wollen, und die Preise schießen extrem nach oben irgendwann. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, da kannst du zum Beispiel diese Ausführungen Weiß und Orange für 99 Euro bei Amazon kaufen und das oder im Internet kaufen. Ich wollte jetzt keine Werbung für Amazon machen, aber das habe ich gerade hier offen. Und das
unter
ist ein super
anderem
guter Preis, weil die 2DS XL-Modelle haben alle ein bisschen den Nachteil, dass sie etwas auch kindgerechter wirken in ihrer Farbgebung und nicht ultra hochwertig krass verarbeitet sind, aber sie haben gute Screens, haben all die Sachen, die die anderen New-Modelle auch haben, und ich finde, der hat eine relativ schöne Gewichtsverteilung, so man kann den gut in der Hand halten. Der normale New 3DS, der wirkt heute ein bisschen sehr wuchtig so für seine kleine Größe, und der New 2DS XL, würde ich echt sagen, ist so ein optimales Abschlussmodell und halt jetzt echt noch für einen günstigen Preis zu bekommen.
Mhm. Der war bei dir, Elias, kann ich mich erinnern, auch sehr lange Zeit am Platz noch. Du hattest noch einen Nintendo 2DS XL, gerade auch in der Farbkombination, ne?
Genau, den habe ich mir bestellt und habe dann noch ein bisschen gewartet, bis ich den mit nach Hause genommen habe. Aber genau, auf Anraten von Fabian dann irgendwann habe ich mir den geholt und habe dann einfach abgewartet, bis der mal so richtig bei mir zum Zuge kommt. Und ich kann das zu 100% unterschreiben, was Fabian gerade erzählt hat. Also nicht nur die Screens, auch das Gewicht war für mich das mit so das wichtigste Argument, warum ich gewechselt bin vom New 3DS zum 2DS XL, weil ich das 3D eh nicht gebraucht habe und er in der Hand einfach gut noch sich halten ließ. Selbst nach 2 Stunden irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Rollenspiel oder so gespielt hast. Also deswegen für mich, wenn es um 3DS-Modelle geht, wäre das Stand jetzt so mein Go-To-Modell. Und 99 Euro ist auch eigentlich ideal. Also kannst du echt nicht meckern.
Ich bin kurz davor, ich überlege schon langsam, auch wenn ich natürlich hier meinen 3DS, New Nintendo 3DS, den kleinen hier habe, aber so einen für die Hinterhand ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Kannst du dich noch erinnern, Fabian, als wir den Nintendo DS besprochen haben? Ich habe dir ja mein DS XL Modell da mal gezeigt und da waren auf einmal, ich habe den nicht benutzt, der war in einem Schrank, gut gelagert dann hier und da kleben auf einmal die L und R Buttons. Da habe ich auch immer so ein bisschen Angst.
Das ist eine Albtraumvorstellung für mich, dass man sowas mal wieder aus dem Schrank holt und auf einmal sifft es da irgendwie raus dann.
Was auch immer damit passiert ist. Und falls du noch eine PSP hast, ich habe da zuletzt meine Batterie entsorgen müssen, weil die ist auf einmal aufgebläht, merkwürdigerweise.
Ach, du Scheiße. Okay.
Ja, ich habe hier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, von diesen Sachen, also jetzt PSP und Vita ist jetzt nicht das Thema hier, aber da konnte ich mich sehr unemotional irgendwann von trennen und ich muss sagen, die fehlen mir auch tatsächlich gar nicht so. Das ist so ein Ding, wo ich denke, hey, das war vor ein paar Jahren oder im letzten Jahrzehnt bei der PSP mal cool, aber ich bräuchte die jetzt nicht mehr. So die Zeit davon ist irgendwie voll abgefahren, weil die auch immer den Nachteil hatten, dass sie stärker noch von ihrer Technik und von der Grafik und so auch der Spiele teilweise gelebt haben, dass sie nicht so gut meiner Meinung nach gealtert sind. Aber auch für dich nochmal, Gregor, hol dir ruhig den New 2DS XL. Wenn du ein New 3DS XL hättest, die jetzt übrigens schon so 300-400 Euro neu kosten, würde ich sagen, brauchst du nicht, weil der macht nichts schlechter. Er ist nur einfach teurer und hat halt dafür noch einen 3D-Effekt. Aber der New 2DS XL, der ist schon ein cooles Paket zum Preis, für den es den jetzt gibt.
Ja, man muss... Ich habe hier gerade mal so ein bisschen rumgeguckt und allein diese Holzmaserung, dieses Faceplate, was du vorhin erwähnt hast, Fabian, kostet stellenweise über 50, 60 Euro.
Ja, ist total krass. Du kriegst heute nur noch so crappy Faceplates, sowas, so Modelle mit so illustren Namen wie rote Punkte oder lila Streifen. Die kannst du noch kaufen, aber alle, die irgendwie schön waren, die kriegst du halt einfach nicht mehr.
Also vielleicht tauscht dir jemand, ich habe hier irgendwo noch so ein orange-weiß gestreifte Faceplate für die ganz allererste Xbox 360 über, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Die hatten auch Faceplates.
Faceplates, ja, Mann. Oh Gott, ich hatte so viele irgendwann davon.
Ach, was für ein absoluter Schwachsinn. Ey. Ich habe hier ein Bild gerade offen, das mal die verschiedenen Modelle nebeneinander packt. Und wenn die Größenverhältnisse stimmen, würde ich fast sagen sogar, dass die Bildschirme noch einen kleinen Tacken größer sind beim 2DS XL als beim 3DS XL. Man kann nicht sagen, dass es irgendwie so ein Feature ist, was jetzt weg ist, da wir mit der Switch das ja effektiv genauso haben können. Aber selbst wenn man nicht unterwegs dann spielt, und da werde ich mir beipflichten, für so ein Handheld ist eben super für Bahnfahrten oder Busfahrten oder Flugzeuge oder sowas, um kurz mal was zu spielen. Für mich so ein ständiger Begleiter bei dem DS früher war immer Tetris da drauf, weil ich finde, das ist auch die beste Tetris-Version und immer mal wieder kurz was reinballern können. Aber ich kann mich auch an entspannte Nachmittage daheim erinnern, wo ich mich dann mal mit Ace Attorney aufs hier zum Sofa hingefläzt habe und dann entspannt gespielt habe. Und sowas kannst du natürlich am ehesten haben, vor allem, weil die Spielebibliothek noch relativ exklusiv ist. Wir haben ja nicht so viele Ports wirklich von exklusiven 3DS-Titeln irgendwo anderswo gesehen. Und wir werden gleich nochmal auf die Top 100 eingehen. Nicht, dass wir 100 Titel jetzt besprechen, aber wir machen es ein bisschen anders als bei anderen Podcasts. Wir haben hier nämlich die Metacritic Top 100 und wollen erstmal durch die Verkaufshighlights gehen, bevor wir in einem der kommenden Podcasts dann präzisieren. Da ist eben, man wird den auch gut benutzen können, weil da so viele Spiele da sind, die noch nicht auf einer Switch oder anderen Plattformen drauf sind. Entschuldige, ich wollte noch ein Feature zumindest erwähnen. Die DS-Abwärtskompatibilität, die ist bis zum 2DS aber auch erhalten worden. Ne? Das heißt, man kann weiterhin DS-Module benutzen. Ja.
Ich habe das nie so gern gemacht, weil durch die verschiedenen Auflösungen entweder sahen die recht verwaschen aus, also die waren einfach nicht scharf, oder du konntest so einen alternativen Modus anschalten, dann war aber die Bildgröße deutlich reduziert, dann hattest du einen sehr großen schwarzen Rahmen. Also man kann darauf natürlich DS-Spiele spielen, ist keine Katastrophe, aber es ist hier jetzt nicht meine To-Go- oder Go-To-Plattform für DS-Spiele unbedingt.
Nee, das würde ich auch nicht machen. Gut, dass die Funktion vorhanden ist, aber das war auch der Grund, warum ich mein Nintendo DSi XL behalten habe, weil das für mich für die alten DS-Spiele mit dem richtigen Maß und der richtigen Auflösung besser funktioniert hat. So, ja, ich glaube, wir haben alle Modelle durch, oder? Fällt euch da noch was ein? CirclePad Pro haben wir besprochen. Bestimmt ist da noch irgendein sehr, sehr wichtiges Hardware-Ding, was uns dann nochmal einfällt. Was gab's sonst? SD-Karten konnte man reinmachen maximal, weil das ja auch wichtig ist, um entsprechend die Downloads da zu haben. Zuerst hieß es eine Limitierung auf 32 GB, aber das war ja mehr wegen des FAT32 Speichersystems oder so. Ich habe mittlerweile eine 128 GB-Karte, glaube ich, drin.
Boah, erinnert ihr euch noch, dass Nintendo auch irgendwann aufgehört hat, Netzteile mit in die Konsole zu packen?
Oh ja, oh ja.
Dass man sich die auch. Netzteile auch nochmal für 10 Euro oder so nochmal extra kaufen musste?
Auch so richtig nicht verständlich, weil du natürlich mit jedem neuen Modell immer ein bisschen eher auf Zielgruppen gehst, die weniger Hardcore-Gamer sind und sich vielleicht weniger mit der Materie auskennen. Und klar, die haben es auf die Verpackung geschrieben, aber ich wette, hunderttausende Menschen auf dieser Welt haben für ihre Kinder oder für sich selber so ein Ding gekauft und dann erst viel später, also als der Akku dann leer war, gemerkt, ja Moment, da ist ja gar kein Netzteil drin.
Und es war nicht mal irgendwie, wo du sagst, okay, so ein allgemein Ding, dass da gerade ein USB Mini oder Mikrostecker ist, wo du was benutzen kannst, sondern du baust das spezielle Nintendo 3DS Netzteil und war es auch vom DS nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob die beiden da zusammenpassen, ab dem New Nintendo mindestens oder vielleicht sogar bei dem 3DS XL war es auf jeden Fall schon mal wegrationalisiert. Das ist so eine Sache, in Japan packen sie keine solchen Netzteile rein in Konsolen, das ist irgendwie gang und gäbe bei denen, die sind es gewohnt, nochmal extra dafür zu latzen, aber das finde ich ist schon eine Frechheit, einfach, dass du ein Handheld verkaufst und da kein Netzteil mit dazu packst, was dann auch ganz, ganz spezifisch sein muss. Habt ihr noch eure Stylee, eure Stylus, die Originalen, oder habt ihr euch da mal was Spezielles geholt?
Klar, nee, ich habe noch die Originalen.
Ich hab auch den Originalen. Ich will noch mal einmal ganz kurz, Gregor, du hast den Punkt mit den SD-Karten angesprochen. Auch da eigentlich ein nices Feature beim New 2DS XL. Klar, man macht das nicht ständig, aber wenn man mal die Speicherkarte tauschen will, es gab da auch Modelle wie zum Beispiel der New 3DS, da war das so bescheuert, da brauchtest du diesen Mini-Schraubendreher, um diese Faceplates zu lockern, musstest die abnehmen und dann war das so unter der Faceplate in so einem Slot war diese SD-Karte drin, während der New 2DS XL eine ganz normale so ein Slot hat, den du halt erreichen kannst, indem du einfach nur so eine kleine Kappe an der Seite aufmachst und da ist das eben drunter.
Okay, das ist wirklich praktisch, weil sowas ist blöd. Ich habe zum Glück so einen Schraubenzieher für solche Gelegenheiten hier, um das zu machen. Und den musste ich auch einsetzen, wo ich die Karte vor einiger Zeit nochmal ersetzt habe. Aber wer kommt denn auf solche Idee, das unter einer Klappe zu machen, wenn du so viele Möglichkeiten hast, einen Slot irgendwo dahin zu bauen? Wahrscheinlich hat es irgendwo ein Viertel von einem Cent gespart. Ne? Und das willst du natürlich nicht irgendwie auf dir sitzen lassen. Ich würde sagen, für diese Folge gehen wir noch mal durch die besprochene oder angesprochene Top 100 einmal durch, ohne alle 100 zu sprechen, aber wir werden noch mal auf den einen oder anderen Titel eingehen und das mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Das ist die nach Metacritic hier, das heißt die Reviews, die gesammelt wurden in den letzten Jahren, und da werden wir auf der Liste auch viele Download-Titel drauf finden, die natürlich auch dann, da ist auch vieles schönes Exklusives mit dabei gewesen. Ich sehe hier zum Beispiel ganz unten auf der 100 mit 79 von 100 in Bewertung Captain Toad Treasure Tracker, hatten wir besprochen. War das zuerst auf dem 3DS oder war das zuerst auf der Wii U? Was nicht mehr.
Ich glaube,
bin mir da nicht ganz sicher.
Das war zuerst so ein Minispiel bei Super Mario 3D World, oder?
Ja, und später war es ein eigenes Wii U-Spiel. Genau. Ich glaube, der 3DS-Port kam deutlich später. Es ist schon eins der sehr späten 3DS-Spiele.
Ja, ich habe hier Juli 2018 stehen. Ja, kam nochmal im Nachhinein, weil ich bin mir dann auch, also es ist immer so schwierig zu sehen, wo fing es bei einer Nintendo-Serie an und wie wird die nochmal zweitverwertet oder drittverwertet? Mal kommen die Sachen vom Handheld und gehen auf größere Konsolen, mal sind sie da hier drauf. Ich kenne Captain Toad aber auch eher von der Wii U in der vollen Version, und wir haben ja mittlerweile ja auch eine Switch-Fassung ja davon, ne? Da ist doch auch nochmal was rausgekommen, oder war es eine Fortsetzung? Das haben wir doch auf der Switch gespielt bei Haus an Haus, war es nicht so?
Boah, das kann gut sein. Ich weiß nur, dass die Switch-Fassung halt ein 1:1 Port war von der Wii U-Version.
Und ich weiß, dass es auf dem 3DS nicht so richtig geil war, weil das Spiel das hat ja so ein bisschen so ein Diorama-Look, wo du auf die kompletten Levels schauen kannst, weil du ja auch ein bisschen antizipieren musst, wo Toad hinläuft, weil er sich nicht wirklich verteidigen kann. Es war, glaube ich, sehr, sehr kleinteilig auf dem 3DS und nicht unbedingt super gut zu erkennen.
Ja, das ist nochmal verwendet oder zweitverwertet worden von Nintendo und zumindest gut genug, dass es hier noch in die Top 100 reinkommt, aber ist zumindest mal exemplarisch, da werden wir noch bei anderen Titeln darüber sprechen, und ich sehe hier auf der 98, und das ist einer der Hauptgründe, warum ich solche Handhelds von Nintendo gehabt habe, hier haben sie Professor Layton versus Felix Wright, Ace Attorney, das große Crossover der beiden Serien. Ich habe es vor 2 Wochen durchgespielt.
Was? Wirklich?
Was? Mal, oder?
Ich hatte es gespielt, als es rausgekommen ist, und es war so eine Art, so ein Begleiterspiel, ne? Ich habe es im immer angemacht, wenn ich auf längeren Flügen oder Fahrten gewesen bin, weil es ist ja so eins, wo du immer wieder mal eine Verhandlung machen kannst, ein Level weiterlösen, also so wie die Stories aufgebaut sind. Aber ich hatte die letzte halbe Stunde nicht fertig gemacht, ne? Und im Zuge eben, wo diese Angebote für den 3DS eShop gewesen sind, habe ich den wieder aufgeladen und ich habe dann nochmal mein Menü neu sortiert, weil ich gesagt habe, okay, jetzt packe ich mal alle Spiele von der Serie zusammen, selbst wenn es Zelda vom 3DS und Game Boy sind, also ich habe es für mich neu sortiert und da habe ich alle Ace Attorney-Spiele natürlich drauf, habe mir extra, weil es doch mal günstiger war, die Trilogie für den 3DS gekauft, dann habe ich nämlich alle Spiele jetzt von Ace Attorney auf dem 3DS und dann klicke ich das Icon an und ich sehe, oh, Speicherstand, letzter Level, so letzte Verhandlung und da habe ich angefangen zu spielen und ich habe einen ganzen Abend dann damit verbracht, bis ich es dann nochmal durch hatte, um es da mitzunehmen.
Ey, das kann man echt auch nochmal empfehlen. Phoenix Wright, auch die Switch oder PS4 und mittlerweile auch PC-Fassung, ist natürlich, was so grafische Darstellung angeht, so ein bisschen glatt gebügelter, aber ich mag den Stil und es sind auch heute immer noch so gute Spiele. Wenn man halt auch nur ansatzweise Lust auf so Visual Novels hat, kann man sich definitiv mal geben. Also eine Empfehlung von meiner Seite.
Mhm. Fabian, ich glaube, wir haben damals auch, war es Professor Layton und die Maske der Wunder, gemeinsam mal da was aufgezeichnet. Das war ja der erste 3DS-Titel. Das sind ja zwei Serien, die vom DS gekommen sind, Professor Layton und Phoenix Wright. Und beide im Grunde, du kannst sie als Adventures bezeichnen, als japanische Visual Novels mit einem Puzzle-Aspekt, während Phoenix Wright eher storybasiert mit diesen abgedrehten Gerichtsverhandlungen ist, aber so einen großen Adventure-Charakter hat, hat Professor Layton ja immer das Minigame-Puzzle-mäßige von diesen Rätselbüchern abgeleitet gehabt. Und ich liebe beide Serien ganz sehr. Bei Professor Layton hast du zwei Titel auf dem 3DS plus eben dieses Crossover, was irgendwann gekommen ist, die Maske der Wunder und ich müsste mal gucken, du hattest drei sogar, ne? Das Vermächtnis von Aslant, die zweite Trilogie, wo der erste Teil noch auf dem Nintendo DS gewesen ist, ne? Und die zweiten dann mit den 3DS-Features darauf, plus es ist ja noch dieser Handy-Port gekommen mit Catriel und das schießt mich tot von Professor Layton, wo du die Tochter von Layton spielst, was ursprünglich ein Handyspiel war, also haben wir vier Games da draus. Für dich würde ich fast eher sagen, Layton war so eher deins, oder? Wenn ich das richtig einschätze.
Layton, also ich war von Phoenix Wright am Anfang noch, als es auf dem normalen DS noch war, sehr angetan, weil es eine Art von Spiel war, die ich so nicht kannte. Also klar wusste ich, was eine Visual Novel ist, aber auch diese Gerichtsverhandlungen und wie die spielmechanisch durchgeführt wurden, das fand ich alles super cool. Aber ich bin so ein bisschen, und das hat mir auch das Professor Layton versus Phoenix Wright ein bisschen verlitten, irgendwann hatte ich nicht mehr so die Geduld für diese sehr vielen Story-Parts und dieses sehr ausschweifende, wo man wenig spielt und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das zu geschwätzig ist mittlerweile, aber ich weiß nicht. Bei Layton war es, da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mehr Interaktionen gehabt, mehr kurzweilige Rätsel zwischendurch und sowas. Und ich bin so ein bisschen, vielleicht auch, weil man, weiß nicht, man will halt auch möglichst viel spielen und sehen können und so. Und dieses, wo so viel geredet wird, dann, da tue ich mich heutzutage fast ein bisschen schwer mit. Und Phoenix Wright, ich habe das sehr positiv in meinem Gedächtnis abgespeichert, aber würde ich nicht sagen, dass ich das gerne nochmal spielen würde unbedingt.
Mhm. Ja, es ist was sehr Geschmäcklerisches und ich muss bei beiden Serien auch sagen, das sind welche, wo du nicht viele Titel hintereinander spielen kannst. Ich habe da immer mindestens ein Jahr bis eineinhalb Jahre Pause gebraucht, einfach wenn ich so einen Titel durch habe, weil ansonsten kommst du einfach in den Trott rein und ich brauche schon die Motivation und den Bock sozusagen, um da mich durch die Geheimnisse durchzuarbeiten und eben die langen Textstrecken so mitzunehmen. Aber wenn's dann mal wieder funktioniert und anscheinend hat es bei Professor Layton versus Phoenix Wright, was das Crossover gewesen ist von dem Phoenix Wright-Chef, der hat es dann umgesetzt, der Shu Takumi, der unter anderem sowas wie Ghost Trick gemacht hat, auch ein grandioses Spiel für den Nintendo DS und für iOS, wer es noch nicht gespielt hat, kann man sich gerne mal angucken. Gab es schöne Updates und ich habe die alle gespielt, sowohl die Phoenix Wrights auch und die Professor Laytons, aber da muss man sich schon ein bisschen Zeit dafür nehmen und nicht sagen, ich baller die jetzt alle durch, damit ich auf dem neuesten Stand bin. Das sind schöne Begleiter für Leute, die so mal ein bisschen textbasierte Sachen haben wollen. Und man kann, glaube ich, noch extra Rätsel für die Professor Laytons heutzutage noch runterladen, solange die Nintendo-Server noch funktionieren. Krass. Dass man da noch mal ein paar extra Sachen haben kann, je nachdem welchen
Titel. Machen wir uns nichts vor, die ganzen Layton-Spiele werden irgendwann alle nochmal für die Switch kommen. Dieses Catriel Layton-Spiel gibt's ja sogar schon dafür.
Das war schon für die Switch rausgekommen. Ich hatte es für Android mir gekauft und keine Sekunde gespielt.
Eventuell gerade angesprochen, ich muss so kurz meine Nase putzen, aber erinnert ihr euch an dieses Layton 16-Bit-Rollenspiel? dass es damals nur in Japan gab. Habt ihr das besprochen?
Meinst du?
Das war Bestandteil, glaube ich, von einem normalen Layton-Spiel auf dem DS, glaube ich, noch und fehlte dann in Europa, weil es nicht, weil die Lokalisierung so aufwendig war.
Ja, es war einer der Gründe. Ich glaube, du hast recht, Fabian. Das war bei Professor Layton 4 auf dem Nintendo DS und Layton Live irgendwas und so. Ich habe es auf meiner US-Version hier drauf. Ich habe es aber nicht so groß gespielt. Ja, sie hatten es warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es dann wegen der Lokalisation, weil du wieder viel Text nochmal extra umsetzen musst in allen verschiedenen Sprachen für Europa. Aber dieser Modus wurde gestrichen. Ich habe es nie so weit gespielt oder so lang, dass ich da jetzt viel Zeit mit verbracht habe. Mhm. Aber ich war ganz froh, deswegen auch bei mir hauptsächlich US-Versionen zu sammeln dieser Adventures. Na, und ich weiß natürlich nicht, wenn wir schon bei Layton hier gewesen sind, während der DS-Zeiten war es ja so, es gab zwei englische Lokalisierungen. Es gab welche für den britischen Markt oder für den europäisch-britischen Markt und welche für den amerikanischen. Da hatten sie nämlich teilweise unterschiedliche Sprecher mit den Charakteren. Warum auch immer. Vielleicht, obwohl Professor Herschel Layton ja ein Gentleman aus London ist, na, vielleicht war denen das doch zu britisch. Dann irgendwann mal den Amis. Es gab teilweise auch zwei, weiß nicht, ob das während der Nintendo 3DS-Zeit nochmal mit drin ist. Wenn wir mal ein bisschen weiter hochgehen, springt euch ein bisschen was ins Auge, wo ihr ein bisschen drüber quatschen wollt, weil ich sehe hier ein paar verschiedene Sachen, aber man muss natürlich nicht alles ins Detail hier nehmen.
Ich könnte über einen Titel sprechen, der auch gleichzeitig relativ aktuell ist, in Anführungsstrichen, und zwar ist das Animal Crossing New Leaf. Sehe ich auch mit einer 88 bewertet worden. Das ist so das allererste Animal Crossing, das ich so richtig gespielt habe und für die Leute, die jetzt überhaupt nichts mit dem Titel anfangen können. Das ist halt ein Spiel, das halt mit der echten Zeit geht. Das bedeutet, dass wenn Sommer ist, ist auch bei dir Sommer. Wenn es 13 Uhr bei dir gerade ist, ist auch im Spiel 13 Uhr. Und das Spiel merkt sich auch, wie lange du nicht mehr das Spiel angemacht hast. So, und jetzt mit Animal Crossing New Horizons, das für die Switch rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, ey, lass mal noch mal ganz kurz mal gucken, was in New Leaf abgeht. Und dann mache ich das an und dann sehe ich, dass ich 6 Jahre lang diese Insel nicht besucht habe und ich habe erst einmal bin ich zu meinen Nachbarn gegangen und das ist die liebe Adler Lady Adelheid und die hat mir vor 6 Jahren die Quest gegeben oder die Bitte gegeben, dass sie ein gepunktetes Shirt haben möchte. Und das habe ich ihr natürlich nie gegeben, 6 Jahre lang. Und sie war so traurig, als ich zu ihr gegangen bin, jetzt vor 2-3 Wochen, und sie mal fragen wollte, wie es ihr geht, dass ich ihr dieses gepunktete Shirt nicht gegeben habe, dass sie ausziehen möchte jetzt.
Oh.
Das hat mich richtig getroffen. Und ich so, fuck.
Ich finde es erstaunlich, dass sie nicht einfach ausgezogen ist, sondern so lange auf dich gewartet hat, bis du wiederkommst, damit sie dir selber die Kündigung überreichen kann.
Das fand ich fand das schon ganz cool. Also Animal Crossing ist ein super spezielles Spiel und ich kann das komplett nachvollziehen, wenn das nicht jedem taugt. Aber ich fand das damals ganz geil, weil man kann ganz bestimmte Erinnerungen mit diesem Spiel assoziieren, weil du halt auch bestimmte so Mementos hast, was Erinnerungen angeht, dadurch, dass sich das Spiel halt wirklich parallel begleitet. Und ich erinnere mich, dass ich immer nach Ende eines Arbeitstages mich nochmal hingesetzt habe und geschaut habe, dass ich nochmal meine Stadt ein bisschen umorganisiere, dass ich neue Fossilien für das Museum suche und nochmal ein bisschen angeln und alles. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und auch auf dem 3DS war das halt ein Spiel, das prädestiniert dafür war, auf dem Handheld gespielt zu werden. Er ist auch mega erfolgreich gewesen und ein Spiel, das ich auf jeden Fall mit dem 3DS sofort assoziiere, wenn die Konsole immer mal wieder besprochen wird.
Ich könnte mal eine Serie hier aufmachen, zwei Serien, die auf dem 3DS fortgeführt wurden, nämlich zum einen Mario und Luigi und zum anderen Paper Mario. Und da habe ich sehr zwiespältige Gefühle, was das angeht, weil bei beiden Serien würde ich sagen, dass die Hauptspiele, die zunächst kamen, Mario und Luigi Dream Team und vor allem Paper Mario Sticker Star, dass die echt nicht auf dem Niveau waren der Spiele, die vorher in diesen Serien existierten. Dann gab es dieses Crossover Mario und Luigi Paper Jam, was auch mir nicht so gut im Gedächtnis geblieben ist, weil diese Spiele, die angewundert hatten, dass die immer geschwätziger wurden und dich immer mehr noch an die Hand genommen haben und ich das einfach ein bisschen ermüdend fand und sie mir gefühlt irgendwie nichts Neues geboten haben im Vergleich zu den alten Spielen. Dann gab es aber noch wahnsinnig spät im Lebensalter des 3DS noch zwei Remakes, nämlich das Mario & Luigi Superstar Saga vom GBA und das Bowser's Inside Story, also Abenteuer Bowser. Das ist 2019 erst erschienen,
zu einer Zeit,
wo ich dachte, dass es schon seit ein, zwei Jahren keine neuen 3DS-Spiele mehr gibt. Und das waren hervorragende Remakes zu zwei hervorragenden Spielen. Und leider, und das ist so traurig, die haben sich so wahnsinnig schlecht verkauft, was natürlich auch klar war, weil es gab einfach schon ein, zwei Jahre zu der Zeit eine Switch, dass Alpha Dream, der Entwickler der Mario & Luigi-Reihe, dann auch Konkurs anmelden musste. Und niemand rafft, oder ich zumindest nicht, warum hat man diese Spiele nicht gleich für die Switch geremaked? Weil das Mario & Luigi Abenteuer Bowser im Speziellen, das gab es ja quasi für den 3DS, weil man hätte einfach die DS-Version darauf spielen können.
Ja, das stimmt. Und sie haben sie ja eher auch nochmal visuell so ein bisschen in die Render-Optik hingedrängt. Also du kannst nicht sagen, dass es deplatziert gewesen wäre auf der Switch, weil es so noch die alte GBA-Grafik hat. Also ich verstehe es auch nicht wirklich. Aber du kannst dir das gerne noch was dazu sagen, weil ich habe auch eine Handvoll Punkte über die Serie.
Genau, ich kann leider nur dazu sagen, dass ich Abenteuer Bowser noch nahezu neu bei mir hier liegen habe, noch nicht angerührt habe. Damals nicht auf dem DS gespielt und ich warte eigentlich nur auf den richtigen Zeitpunkt, dass ich das mal endlich spiele, weil ich weiß, dass Fabian mir auch das ein oder andere Mal schon gesagt hat, dass er, wie begeistert er davon ist. Und ich mochte die Rollenspiele im Mario-Universum immer ganz gerne. Von daher, ich freue mich da mega drauf, hab mit Superstar Saga auf dem GBA angefangen. Hieß das so? Ja, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Und das war so das erste Mal, dass ich Mario mit einem Rollenspiel assoziiert habe oder erlebt habe. Und das fand ich damals so geil. Das fand ich großartig. Ich habe das rauf und runter gespielt und habe aber nie die Chance oder die Möglichkeit gehabt, das mal auf dem DS oder 3DS zu spielen. Ich freue mich da mega drauf. Habe das aber, wie gesagt, ich habe noch keine Erinnerungen oder Anekdoten dazu.
Ja, meines Erachtens, ja, so Bowser's Inside Story und Superstar Saga sind so meine Lieblingsteile von der Serie, weil ich fand so Superstar Saga war wirklich ein schöner Einstieg, der spielerisch als auch humortechnisch tatsächlich für mich funktioniert hat, hat auch so ein schönes Pacing eigentlich und diese Idee, dass du beide gleichzeitig steuerst und Bowser's Inside Story war einfach abgedrehter Spaß, ne, mit den Mini Mario und Luigis, die in Bowser's Körper Schabernack angestellt haben, während Bowser auf der Welt da herumtorkelt, also beides sehr prädestinierte Titel, um die umzusetzen, wobei man natürlich auch das Partners in Time, den zweiten Teil mit den Baby Marios und Luigis dann auch hätte mitnehmen können. Ich bin aber auch genau wie auf Fabians Position. Ich fand gerade die Mario und Luigi sind sehr geschwätzig geworden. Was mir nie aus dem Kopf gegangen ist, ist, dass dieses Dream Team, also diese der vierte Mario und Luigi Teil, der ist sich, da sind sie sich bewusst, dass das zu lange ist und da fragen sie dich extra, hey, willst du jetzt diese lang besprochene Fassung des Tutorials oder wollen wir da ins Detail gehen oder sowas? Ich sage nein und dann redet er trotzdem für eine halbe Stunde. Ich will gar nicht wissen, wie die lange Version dann ausgesehen hätte. Und ja, ich weiß, ihr macht euch Mühe und da ist Humor und so weiter drin, aber es war dann irgendwie so ein großes Textfest, wo das Spiel da untergegangen ist. Ne? Und die Paper Mario-Dinger, für mich ist Paper Mario 1 auf dem N64 eines der besten Spiele, die ich jemals gezockt habe und ich weiß, viele präferieren den zweiten Teil, aber
Viel besser.
Der kopiert eben alles, was nein, Paper Mario 1 gemein gemacht hat.
Der ist deutlich besser. Ich habe beide nochmal wahnsinnig viel gespielt in den letzten Monaten.
Das Alter, allein der Gamecube-Teil, da könnte ich dir nahezu im Alleingang einen Podcast füllen, Mann.
Das ist hammergutes Spiel auch heute.
Ey, erinnerst du dich an die Murder Mystery im Zug?
Natürlich. Ja, jetzt würde Gregor gleich sagen, ja, das gab es am N64 auch.
Exakt, die war geklaut von der Murder Mystery
oder,
im Dorf.
Oder der Fight Club.
Der Fight Club. Ja, klar.
Wo du dich in der Liga hocharbeiten musstest. Alter, das war so gut, Mann. Alter Schwede.
Bitte.
Nee, ich wollte dir nur prophylaktisch noch den Wind aus den Segeln nehmen mit deiner, das gab's ja vorher schon. Es gab auch schon Game One und deswegen sagt ja auch niemand, dass Game Two schlecht ist.
Shit, jetzt kannst du nichts sagen, Mann.
Naja, jetzt können wir, den Punkt, das Fass brauchen wir, glaube ich, gar nicht aufmachen dann hier. Also, Paper Mario zumindest hatte sich auch schon vor dem Nintendo 3DS ja wegentwickelt. Das ist, glaube ich, etwas, worunter auch die Star Fox Serie ja zu knabbern hatte ein wenig. Wir machen nur einen neuen Teil, wenn wir was innovieren können. Deshalb war Super Paper Mario auf einmal so ein Jump'n'Run mit RPG-Elementen. Deshalb war Sticker Star auf einmal mit diesen Sticker-basierten Elementen statt dem klassischen Rollenspiel und so weiter, sodass wir irgendwann mal am Ende bei Color Splash angekommen sind und jetzt auch noch gerüchteweise, das heißt, dass es vielleicht wieder ein vollwertiges RPG wird, aber die haben für mich auf dem 3DS nie wirklich dann den Glanz erreicht, den ich in den Ursprungsplattformen hatte und ja, ich bin gespannt, ob da noch mal ein bisschen mehr dahin kommt, aber letzten Endes waren so Sachen, wo ich von vorher gedacht hätte, das wären für mich stetige Begleiter. Im Nachhinein, ich habe sie nur der Vollständigkeit halber mir dann geholt, einfach um sie dann hier stehen zu haben, aber gespielt habe ich sie nie wirklich. So ja, richtig muss ich.
Noch, bitte. Bevor du dein nächstes Beispiel nennen darfst, Gregor, würde ich noch ganz kurz was reinwerfen, weil es ein ähnliches oder ein gutes Beispiel auch für ein ähnliches Phänomen ist. Es gibt so manche Serien, wo Nintendo einfach über die Jahre, ich weiß nicht, das machen sie natürlich nicht bewusst, aber sie verschlimmbessern einfach Dinge oder sie machen Serien einfach signifikant schlechter, als sie ursprünglich mal waren, was total schade ist und das passiert nicht nur bei den Rollenspielen oder ist nicht nur da passiert, sondern auch was sich auch bis in den 3DS reingezogen hat, ist diese ganze Mario versus Donkey Kong oder Mini Mario, zu dem das dann irgendwann mal was wurde. Das geht ja alles zurück auf das Gameboy-Spiel und das GBA-Spiel, also das Donkey Kong vom Gameboy und Mario versus Donkey Kong vom GBA, was auch hervorragende Spiele sind und später so verhunzt mit diesem ganzen Lemmings und Mini Mario Gedöns und so und heute auch echt nur noch ein Schatten seiner selbst, auch alle Teile, die es für den 3DS dafür gab, was glaube ich teilweise auch nur Download-Spiele waren oder ein Free-to-Play-Spiel, ist eigentlich gar keiner ausführlichen Besprechung. Ich wollte es nur reinwerfen als einen passenden Vergleich zu den Rollenspielen.
Ja, da hast du recht. Die waren auch irgendwie, so sehr ich die Originale mag und auch Donkey Kong auf dem Gameboy ist für mich auch das beste Gameboy-Spiel. Also da habe ich sogar zwei Versionen hiervon und ich spiele es immer wieder super gerne, komme was wolle, aber da haben mich auch die 3DS-Ableger einfach oder und spätere Ableger einfach nie so wirklich abgeholt. Ich würde hier noch einen Titel reinwerfen, der ist hier auch so ein bisschen im oberen Mittelfeld von der Top 100, war eine überraschende Fortsetzung und es war tatsächlich auch das Modul, was jetzt gerade aktuell in meinem 3DS drin ist. Ich habe nochmal geguckt, welches habe ich denn gerade hier da. Das war ein sehr spezieller Titel, der auch noch eine 3DS-Auflage hatte, wenn du dann die Verpackung gekauft hast, inklusive, also wenn du das Spiel als Retail geholt hast, da war so ein Gestell, so ein kleiner Plastikständer, wo du den 3DS draufpacken kannst und es waren Karten mit dabei, die ich leider verloren habe und nicht mehr drin habe. Ich spreche von Kid Icarus Uprising. Habt ihr das mal ein bisschen gespielt oder habt ihr das irgendwie präsent noch?
Boah, ich habe das nie gespielt, aber ich habe einen lieben Kollegen damals gehabt, den guten David, der das so krass gesuchtet hat. Das war sein absolutes Go-To-Spiel und ich weiß ganz genau, dass er bis heute auf dieses Spiel verdammt nochmal schwört. Es gibt kaum ein Spiel, das für ihn wichtiger ist als dieser 3DS-Titel, Kid Icarus. Liebe Grüße an dieser Stelle. Allein deswegen, weil ich viel von seiner Meinung halte, will ich mir das mal angucken, aber ich persönlich habe es nie gespielt und du hast es gerade angesprochen, dieser Halter, der dazu kam, das war für mich immer so eine komische Hürde, wo ich vielleicht auch unterbewusst Abstand von dem Titel gehalten habe. Ich weiß aber, dass das mega, mega gut sein soll im Kern des Spiels. Hab's aber nie gespielt.
Ja, die Halterung ist im Speziellen dafür da, weil du sehr viel mit dem Stylus steuerst und du auch noch den Analogstick brauchst. Eben, es ist so eine Art, es ist so ein bisschen Panzer Dragoon, Raz, Flugshooter-mäßig inspiriert in vielen Leveln. Du hast aber auch Level, wo du irgendwie über entsprechend die Gegend rumlaufen kannst. Ist von hier dem Smash Brothers-Macher. Also nochmal hier der Kollege, ich sehe sein Gesicht gerade, Sakurai, ja. ich sehe sein junges Gesicht vor mir, aber der ist so schön, dass mir sein Name entfällt zwischendurch drin. Eines der Projekte, die er angeschoben hat und ich fand es sehr schön für so eine alte Serie, die lange brach gelegen hat. Es hat vor allem einen sehr, auch ganz, ganz lustigen Humor mit dabei und so eine kleine Geschichte eben auch alles inspiriert von der griechischen Mythologie, was ich immer ganz cool finde, wenn es nicht immer um Kratos und ich töte all eure Götter dann geht, dass es mal ein bisschen in eine andere Richtung geht und hat ein paar echt coole Twists, die ich hier nicht weiter erwähnen möchte. Ich habe es nie komplett zu Ende gespielt. Ich weiß, dass es eben durch die schwierige Umgebung, dass du im besten Fall mit diesem Gestell spielen musst, eher sperriger war für viele Leute und vielleicht eventuell nicht so gut umsetzbar ist auf moderne Konsolen. Aber dementsprechend, deswegen hatte ich es auch bei mir hier im 3DS drin, weil da habe ich mir gedacht, ey, wenn der aufgeladen ist, welches Modul willst du nochmal durchspielen? Und ich habe es zwar dann nicht wieder angemacht, aber das Modul ist drin gewesen. Und ich hätte es gerne nochmal hier erwähnt. Wollt ihr was reinwerfen?
Ich glaube, Ilias kann noch mal was machen.
Yes, einer der ersten Titel, die ich dann auch mit dem 3DS gekauft habe, war Fire Emblem Awakening. Mhm. Und für mich, glaube ich, immer noch der beste Fire Emblem-Teil. Ich muss noch mal kurz überlegen, den Switch-Teil fand ich auch ganz nett und cool. Aber ich glaube, Awakening war der Teil, der mich von der Story am meisten abgeholt hat, von der Präsentation. Ich mochte das alles super gerne. Und ist mir sehr, sehr wohlig in Erinnerung geblieben. Hab's natürlich im Permadeath gespielt. Und
natürlich.
Da habe ich auch versucht, oder ich erinnere mich auch, dass ich stellenweise, wenn jemand gestorben ist, dass ich diesen Softlock dann gemacht habe, dass ich dann natürlich sofort ausgemacht habe, ohne zu speichern und das Level neu gespielt habe, damit die getöteten Soldaten wieder da sind. Hab's mir aber mit dem Titel auch irgendwann abgewöhnt und deswegen ist das so das Spiel der Serie, das mir noch am ehesten im Gedächtnis geblieben ist. Ist ein super schönes Spiel und einer meiner absoluten Lieblings-3DS-Titel und ich sehe hier auch recht hoch bewertet. Ich glaube, die zweithöchste Wertung, die je einen 3DS-Titel bekommen hat, mit 92.
Oh ja, hast du mal eins der Fire Emblems gespielt, Fabian?
Ja, ich hatte das gleich zum Start dann auch, also zum Start des Spiels, glaube ich, 2013 ist das rausgekommen. Ich habe das bis heute vielleicht einmal oder so angeworfen und leider muss ich sagen, so ein bisschen ähnlich wie bei Phoenix Wright bei mir, mit jedem neuen Fire Emblem, was danach kam, hat meine Motivation weiter abgenommen, mich in dieses Spiel reinzufuchsen, weil ich diesen ganzen Social-Game-Überbau da nicht so mag und dieses Romancing und alles, was man abseits der Kämpfe macht. Ich kann jetzt heute noch sowas spielen wie Shining Force oder so, was sehr auf die Kämpfe fokussiert ist und was sehr schnell auch geht, wo man schnell vorankommt. Aber so Fire Emblem, die Hürde ist für mich so wahnsinnig hoch gefühlt, mich in diese Serie jetzt nochmal reinzufuchsen, weil ich das Gefühl habe, ich habe da wahnsinnig viel verpasst und die sind halt immer komplexer geworden. Mhm. Deswegen, bei Awakening kann ich leider gar nicht so viel zu sagen.
Oh, ja, ich würde dir echt empfehlen, das vielleicht nochmal dir anzuschauen, weil da dieser ganze Überbau noch nicht so überpräsent ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Gregor, aber auf der Switch zum Beispiel ist das viel, viel krasser, dass du da diese Lebenssimulationsaspekte drin hast wie in Persona. Aber Awakening ist für mich noch so ein relativ rohes, straightes Fire Emblem, was halt echt nicht so viel Schnickschnack noch nebendran hat. Von daher, also wenn du grundsätzlich diesem Rundenstrategie-Genre nicht abgeneigt bist, guck dir das ruhig mal an. Auch von der Story her, es ist halt nicht zu japanisch, natürlich hier und da schon, aber ist vollkommen vertretbar, finde ich zumindest.
Also wer sehen will, wo 75% der Super Smash Bros. Kämpfer herkommen, der soll sich Awakening dann angucken. Da sind die nämlich alle mit dabei. Ilias, ich würde dir da beipflichten, gerade der Switch-Titel hat jetzt nochmal durch diese Persona, fester Tagesablauf, diese Schulkomponente nochmal wesentlich mehr an Überbau bekommen. Man muss ein bisschen sagen, aber Awakening, das war so eine leichte Bruchstelle für die Fire Emblem-Serie, weil das Spiel war, was quasi die zum Mega-Hit im Westen gemacht hat, weil die Fire Emblem-Spiele, die sind für lange Jahre nur in Japan exklusiv gewesen. Ich habe hier etliche Japan-importierte Games, die mittlerweile mit Fernübersetzung vom Super Nintendo oder sowas spielbar sind, die ich bei mir im Regal drin habe. Und was Fire Emblem Awakening anders gemacht hat, als die lokalisierten auch vorher war, dass es eben, es gab so Elemente wie, dass du manche Einheiten miteinander verheiraten kannst und dass du dann ihre Nachkommen spielst. Das hast du häufiger mal in alten RPGs oder Strategie-Games gehabt, auch früher in der Fire Emblem-Serie, aber es war so ein gewisser Fokus, im negativen Sinne würde man Waifu-Simulator sagen, ne? Wo dann so viele Anime-Charaktere und Mädels vor allem da gewesen sind, sodass du nochmal diesen Anime-Story-Charakter nochmal nach vorne gepackt hast mit den Designs und vor allem auch technisch wurde das nochmal schön umgesetzt und irgendwie hat es einen Nerv getroffen. Ne? Das hat sich so gut in Japan und im Westen verkauft, dass die Serie quasi zu einem der Top-Seller auf dem Handheld geworden ist und das auch beeinflusst hat, wie dann kommende Sachen geworden sind, wie ich habe hier noch diese Fire Emblem Fates Special Edition, was glaube ich dann zweigeteilt war, plus du konntest dir als Download-Fassung noch eine dritte Perspektive noch dazu holen. Ja, es gab das Remake mit, wie hieß es, Shadows of Valentia oder sowas, also es gab etliche Remakes und Updates, wo du sagst, das war mal der eine NES-Teil, der nochmal neu aufgelegt wurde, bisschen, wer den Narren dran gefressen hat und leider gab es ja keine richtigen Advance Wars-Spiele dafür, Das war ja immer so ein bisschen das modernere Begleitstück zu Fire Emblem. Wer ein bisschen mehr so die klassische Strategie haben will, ich würde es nicht allen empfehlen, die sowas wie Shining Force mögen, weil da solche Komponenten dabei sind. Awakening ist wahrscheinlich am ehesten der Titel, mit dem man einsteigen kann, wenn man Bock hat. Ne? Und nicht umsonst, also 92 finde ich auch mega hoch hier, ne? Da waren alle wohl richtig heiß dann da drauf, aber spricht dafür eben, dass es so ein spezieller Titel in der Serie gewesen ist. Willst du was einwerfen, Fabian? Sonst mache ich hier noch was.
Ja, ich könnte noch mal sowas machen, was wieder einige Spiele zusammenfasst. Ist jetzt auch, ist eigentlich schon was ziemlich Cooles, weil da echt eine Menge nette Spiele dabei waren. Wir haben ja mit Sega eine Firma, die schon über viele Jahre auf quasi jeder Plattform anfängt, ihre Spiele noch mal neu rauszubringen, zumindest so die sehr großen, etablierten, beliebten. Und es gibt eine Menge relativ cool an den 3DS und sogar den 3D-Effekt angepasste Versionen großer, älterer, vornehmlich Mega Drive-Hits, also sowas wie Gunstar Heroes oder Streets of Rage 2 oder Sonic 2, Outrun, diese ganzen Sachen, die sind alle, haben alle einen sehr guten Ruf auf dem 3DS und ich habe auch die meisten davon tatsächlich, auch wenn es die mittlerweile, fangen sie ja schon an, das auf der Switch auch wieder zu machen, die da wieder rauszubringen. Aber da finde ich, hat teilweise echt auch der 3D-Effekt ganz gut funktioniert und das sind coole oder mit die besten Versionen tatsächlich dieser Spiele, wenn man die heute nochmal spielen will. Ich weiß nicht, ob es dafür einen fixen Namen gab für diese 3D-Reihe, also die haben halt immer 3D einfach vor den Titel gestellt, so wie 3D Outrun, aber da kann man mal gucken, die sind wahrscheinlich auch teilweise recht günstig zu haben. Es waren reine digital Nee, stimmt gar nicht.
Es gab so ein,
zwei Collections oder so davon, aber im E-Store findet man oder im E-Shop findet man all diese 3D-Varianten der Sega-Klassiker und das sind schöne Spiele auf dem 3DS.
Ja, das hätte ich auch auf jeden Fall mit reingeworfen. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Outrun und ich habe es auf so ziemlich allen Plattformen, hat irgendwie da auch mal einen Nahen dran gefressen und gerade solche, die Leute von M2, die eben solche Lokalisierungen machen und auch für die Switch die Portierung übernommen haben, das ist mitunter die beste Version gewesen, wo von den Spielen, wo sie dann so viele Upgrades und Add-ons mit reinpacken, mit einem tollen 3D-Effekt, der sich gerade bei so alten Konsolen oder Arcade-Games beim Sega gut geäußert hat, kann ich auch heute noch sehr empfehlen. Und das ist das Einzige, was mir auf der Switch abgeht, weil da der 3D-Effekt bei solchen Spielen auch wirklich gut funktioniert hat. Und es gab im Westen, wenn ich mich nicht irre, eine dieser Collections. In Japan sind es drei gewesen, wo diese Download-Spiele zusammengefasst wurden, dass du auf insgesamt drei Modulen eine Sammlung hattest dieser Download-Games. Und da müssten sogar eine Handvoll Japan-Exklusiv noch über sein, die leider nie in den westlichen E-Shop gekommen sind. Ich hatte zumindest eine Modulfassung, die unter Sega 3D Classics, irgendwie sowas um den Dreh, gesammelt waren. Leider eben nicht die anderen beiden. Und da hattest du dann 6, 7 Titel, solche wie Outrun oder Galaxy Force 2 und wie sie dann alle heißen. Und da kann man auch gleich nochmal mit reinwerfen. Es gab auch von Nintendo ja nochmal so ein paar Download-Sachen, wo sie was Ähnliches gemacht haben. Sowas wie Excitebike 3D oder Urban Champion auch. Aber so manche von diesen alten NES-Klassikern, die aber nochmal nicht nur einfach einen Port bekommen haben, sondern auch eine schöne 3D-Behandlung. Und die würde ich fast auch so mit reinzählen, auch wenn die nicht ganz so aufwendig wie die Sega-Titel behandelt wurden.
Das waren aber, glaube ich, echt wenige von Nintendo und alle eher so, glaube ich, auch in der Frühzeit. Und dann haben sie relativ schnell wieder damit aufgehört, das zu machen. Also ich dachte auch, dass da viel, viel mehr kommen würde. Aber das war echt nur so ein Strohfeuerchen.
Es waren so eine Handvoll, die dazu gekommen sind, ja. Ich würde hier mal reinschmeißen, wir wollen jetzt nicht die ganze Liste gehen. Ich würde sagen, jeder von uns macht noch 2 oder 3. Und dann müssen wir natürlich über Zelda sprechen, weil da muss man drüber sprechen im Konkreten.
Das machen wir in der zweiten Folge, oder? Bei Zelda, das wird ja so lang werden, wenn wir über die Remakes und die neuen Titel sprechen.
Okay, da hast du absolut recht. Wenn wir jetzt anfangen, würden wir wahrscheinlich nochmal eine Stunde dann hier sein. Dann lass doch so sagen, jeder von uns schmeißt nochmal entweder ein Spiel oder eine Serie rein und dann werde ich nochmal durchgehen und mal ein bisschen konkreter rausschreiben und ein paar kleinere Sachen, dass wir uns mal orientieren können, worüber wir quatschen und dann machen wir das in einem zweiten Podcast in Ruhe. Ich hätte jetzt hier nochmal Metroid Samus Returns reingeworfen. Ein bisschen späterer Titel, der ja auch ich will nicht schwierige Geschichte sagen, aber das hat doch ein bisschen so Staub aufgewirbelt damals, als dieser Titel gekommen ist. Ist ja von Mercury Steam, also den Leuten, die die Castlevania-Umsetzung für Konami gemacht haben, das Lords of Shadow oder wie ist der 3DS-Titel damals noch, Fabian? Das Lords of Shadow...
Mirrors of Fate.
Mirrors of Fate, ja genau. Castlevania Lords of Shadow Doppelpunkt Mirrors of Fate nochmal, was ja eh schon ein Metroidvania-Klon gewesen ist. Und die wurden beauftragt, das spanische Team von Nintendo, ein Remake von Metroid 2 auf dem Game Boy zu machen, während lustigerweise fast zeitgleich oder zumindest kurze Zeit davor ein 10 Jahre in Arbeit befindendes Fan-Remake fertig geworden ist, das Nintendo tatsächlich untersagt hat damals. Ne?
Ich finde, dass zu einem Fan-Remake, das habe ich nur mal kurz gesehen, das ist natürlich schade, aber Nintendo geht immer sehr restriktiv gegen solche Verletzungen ihres geistigen Eigentums vor. Das Samus Returns finde ich aber ganz hervorragend. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es sieht toll aus, das spielt sich gut und es hat es sogar geschafft, dieses eigentlich recht lame Urkonzept des Gameboy-Spiels, was es ja ursprünglich mal war, ein bisschen oder so zu inszenieren, dass es sich nicht so lahm anfühlt, weil es ja im Grunde genommen, ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber eigentlich geht es darum, dass man durch die Spielwelt läuft und irgendwie 50 Mal den gleichen Gegner besiegen muss, halt irgendeine Form der Metroids. Und ich bin überhaupt kein Fan des Originals. So, ich finde, dass die ersten beiden Metroid-Spiele, also NES und Game Boy, die sind wahnsinnig schwierig gealtert. Und das hat das ganz toll in die Gegenwart überführt. Und da würde ich heute auch noch sagen, das Spiel ist auch gar nicht so alt. Ist, glaube ich, auch erst 2017 erschienen. Mhm. Ist für mich auch bestimmt eins der Top 10, ja, doch, 3DS-Spiele. Ist ein richtig cooles 2,5D Metroidvania.
Ganz kurze Anekdote dazu, der ich glaube, es wurde auch nur von einem Entwickler mit Unterstützung von ein paar Freelancern noch entwickelt, dieses Fan-Remake von Metroid 2. Und der wurde einfach mal, ich glaube, ein Jahr oder ein halbes Jahr später von den Moon Studios angeworben. Also die Leute, die Ori entwickelt haben, also jetzt speziell der zweite Teil, Will of the Wisps, da hat er seine Geschichte, glaube ich, Waypoint oder Vice erzählt. Das ist echt cool. Wenn man sich dafür interessiert, kann man da auch nochmal kurz reingucken. Super interessant, dass die Leute über das Remake, über dieses Fan-Remake auf ihn gestolpert sind oder über ihn gestolpert sind und ihn dann nach einem kurzen Gespräch, da musste er, glaube ich, auch noch so ein typisches Metroidvania-Level konzipieren und für die bauen und dann kurzerhand haben sie den einfach für sich mitgenommen. Also es hat sich auf jeden Fall für ihn gelohnt, auch wenn das Ding offiziell, glaube ich, 2 Tage oder so online war.
Ja, wer sich natürlich noch mal ein bisschen bemüht, kann das hier finden. Ich habe beide Varianten gespielt, also auch das Fan-Remake vorher einmal das war schon eine interessante Art und man sieht, wie viel Aufwand da reingegangen ist für so ein langjähriges Projekt, wobei ich finde, dass das zwei verschiedene Takes für dem Spiel zu dem Spiel sind und man nicht sagen kann, oh, das Fan-Remake ist besser oder oh, das offizielle Game schlägt das andere komplett in Grund und Boden. Ich mochte das Samus Returns auch und da weiß ich noch, ich habe händeringend immer geguckt, dass ich diese komische Special Edition kriege. Warum? War ich auch immer richtig heiß drauf, immer zu gucken, ob ich die irgendwo herbekommen kann, die auch noch dann das Steelbook im alten Gameboy-Style dabei hatte und die habe ich letzten Endes bekommen, die ist bei mir hier auch im Regal mit drin. Mir hat der Titel sehr viel Spaß gemacht, allerdings würde ich sagen, er war ein bisschen zu lang in gewissen Stellen, also manche Level waren schon sehr, sehr ausführlich und das Spiel ist so ein bisschen mehr in Kampffokus hingegangen, also du hattest ja auch diese komischen Slow-Motion, also nicht komisch in Sachen schlecht oder sowas, genau, du musstest parieren, du musstest also sehr so kurzfristig immer gucken, wie du den Attacken der Gegner dich erwehren kannst, es war nicht nur das Puzzeln, sondern es hatte auch einen ziemlich starken Action-Fokus mit dabei gehabt und das ist vielleicht etwas, was so ein bisschen anders war als bei anderen Metroids, dass du nochmal hier diese Komponente drin hast, aber bei Weitem kein schlechtes, ne? Ich würde es nicht zu der Top-Riege meiner Metroids zählen, aber das ist eh ganz, ganz oben auf dem Niveau hier, wenn man sich darüber streitet und ich würde es auch auf jedem empfehlen, der ein bisschen Bock auf Metroidvania hat auf der Konsole. Elias, hast du noch was?
Ich gucke mir gerade so die Liste an und da bleibt nicht mehr so viel übrig. Ich würde einfach nur der Vollständigkeit halber nochmal Pokémon mit reinnehmen. Also
Pokémon, ich wusste es.
X und Y als auch Sonne und Mond. Und ich muss sagen, dass der 3DS, so, das war so die Zeit, wo mich die Serie so langsam, aber sicher nicht verliert. Aber es fängt an, dass ich mich, es hat mit dem 3DS angefangen, dass ich mich nicht mehr so stark emotional in diese Serie investiere, wie davor. Es hat höchstwahrscheinlich auch den Grund, weil man auf dem 3DS versucht hat, das erste Mal so richtig eine 3D-Welt zu bauen. Das war so das Ding, das immer in den Köpfen der ganzen Fans sich aufgebaut hat. Ey, wie könnte so eine geile 3D-Welt von Pokémon aussehen? Und man hatte auf dem normalen DS ein paar Elemente drin, wo zum Beispiel Gebäude so einen kleinen 3D-Kaleidoskop-Effekt hatten, aber trotzdem immer noch alles auf Basis von Pixel bestand. Und mit dem 3DS hat man halt echt versucht, so 3D-Modelle zu bauen, das sah aber echt nicht geil aus. Und ich habe mir jetzt kürzlich auch nochmal ein bisschen was angeguckt. Holy shit, das kannst du dir heute echt nicht ansehen. Und obwohl X und Y immer noch spielerisch oder von dem Inhalt her noch ganz okay waren, aber spätestens mit Sonne und Mond, Alter, das sind inhaltlich grauenhafte Spiele. Also ich persönlich finde es echt nicht cool. Sie haben das komplette Konzept umgemodelt, dass du keine 8 Arena-Leiter mehr hast, sondern vielmehr so 4 Inselprüfungen. Also du bist nicht mehr so der krasse Trainer, der allerbeste sein möchte, sondern du hast eher so eine Inselwelt da, so Hawaii nachempfunden, und jeder ist so dein Freund, jeder möchte zusammen mit dir spielen, und dein Rivale, der noch in der ersten Edition mit Rot und Blau so ein richtiger Motherfucker war und dir immer einen reingehauen hat und dich immer passiv-aggressiv beleidigt hat, und hier bei Sonne und Mond will der Rivale mit dir tanzen ständig, wo ich mir denke, okay, what the fuck, was willst du? Du sollst gemein zu mir sein, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich dich zu breit prügele und so. Und das war leider so, das ist so die Phase gewesen, wo mich die Serie so langsam aber sicher verloren hat. Mit Schwert und Schild sind sie wieder ein bisschen back to the roots gegangen, aber so dieses krasse Feuer, das ich mit der diese Game Boy Color oder Game Boy Advance Generation, die ich da gefangen habe, konnte man nie so wirklich entfachen. Aber trotzdem immer einer der wichtigsten Titel für Nintendo gewesen, und auch auf dem 3DS mit die erfolgreichsten Spiele überhaupt. Das ist einfach absurd, was das für einen Stellenwert hat, diese Reihe mittlerweile. Und auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist Pokémon nicht so die größte und wichtigste Marke der Welt geworden?
Das kann sehr gut sein.
Ich glaube, dass das der Fall ist. Aber wenn nicht, dann wird sie höchstwahrscheinlich sehr weit oben stehen und untermauert eigentlich nur, dass sie im Grunde haben sie es höchstwahrscheinlich richtig gemacht, weil die Zahlen geben denen recht. Aber ich persönlich, da haben sie mich ein bisschen verloren. Fand die 3DS-Titel leider nie so mega gut.
Ich habe nie eins gespielt drauf.
Ja, ist okay. Never. Komm, ich werfe zum Abschluss noch ein Spiel rein, wo ich auch nochmal stellvertretend was dann dran ableiten kann, nämlich Resident Evil Revelations. Ein sehr, oder ein relativ frühes 3DS-Spiel, es kam Anfang 2012 raus und erzählte eine Geschichte auf einem Schiff voller Monster und ist mir bis heute ganz gut im Gedächtnis geblieben, wurde später ja auch auf allerlei andere Plattformen dann portiert, was auf jeden Fall schon mal ein guter Beleg für die grundsätzliche Qualität ist, wenn du dich nicht schämst, ein 3DS oder ein Handheld-Spiel von einem technisch echt nicht starken Gerät auf große Systeme zu portieren. Es war einer so der ersten Titel, wo ich gedacht habe, oh, man kann echt auch schöne 3D-Spiele auf dem 3DS machen, was am Anfang nicht unbedingt so super selbstverständlich war, und fand das ein richtig kompetentes Spiel. Es ist für mich nicht auf einem Niveau mit Resident Evil 4 oder 2 unbedingt oder so, was den Stellenwert angeht, aber ich fand das ein sehr gut gemachtes Survival-Horror-Spiel.
Ja, würde ich auch so sagen. Es war gerade in technischer Hinsicht wirklich ein herausragender Titel, zumindest in der frühen 3DS-Zeit, einfach so richtige 3D-Figuren und Spooky-Atmosphäre plus mit dem 3D-Effekt nochmal auf dem 3DS so umgesetzt zu sehen, war echt cool gewesen, und da hat man es eben auch gesehen. Ich würde heute wahrscheinlich eher nicht die 3DS-Version eben spielen, weil es so oft dann nochmal portiert und umgesetzt wurde. Ich glaube, auf dem PC habe ich es dann mir nochmal gegeben, schön in 60 Frames und auf dem vollen großen Bildschirm. Leider die Fortsetzung natürlich nicht mehr für den 3DS, weil das war nochmal ein bisschen anders gelagert, aber das kann man heute auch nochmal empfehlen. Du kannst begleitend wahrscheinlich sagen, war das Mercenaries 3D? Das gab es auch als Begleitspiel da nochmal, ne? Weil da war keine
Multis. Das gab es sogar vorher schon.
War das vorher schon?
Das war ein bisschen vorher schon raus. Das war halt immer so ein bisschen dadurch die Freude daran geschmälert, dass es einem sehr wenig umfangreich vorkam, weil es im Grunde halt nur das war, was ursprünglich mal ein Bonusspiel war bei Resident Evil, und daraus ein 3DS-Spiel gebaut. Aber umso überraschter war ich dann, als eben mit Revelations ein richtiges, vollwertiges, cooles Resident Evil auf einmal gab auf dem 3DS.
Ja, ich werde mal für den nächsten Teil, ich habe noch tatsächlich eine Handvoll Horror-Titel und ein paar spookige Sachen vorbereitet. Ich habe zuletzt noch mal einen Download-Titel gespielt von Level 5 namens The Starship Damray, falls der euch irgendetwas sagt, den zuletzt noch mal gespielt. Aber lass uns das mal vorbehalten, weil ich finde, wir haben auch schon sehr ausführlich heute gesprochen. Wir machen an dieser Stelle einmal dann Schluss und Pause, werden dann bei Zeiten noch mal zusammenkommen, und da suche ich noch mal ein paar Titel raus. Ich merke mal wieder dafür, dass es ein Thema jetzt war, wo ich gesagt habe, hey, wenn wir nicht Wii U machen, was bietet sich an? 3DS. Das ist schon ein geiles Ding, ne? Also ich glaube, ich werde noch mal wieder viel vermehrt spielen hier.
Und ich freue mich auch schon richtig auf unsere zweite Aufnahme, den Absatz der ganzen Zeldas. Es gibt ja auch noch einen Mario Jump'n'Run und es gibt auch noch, das wird dich besonders freuen wahrscheinlich, Gregor, finde, der 3DS ist eine ausgezeichnete Rollenspielplattform.
Das stimmt.
Da werden wir noch über diverse Dragon Quest sprechen müssen, über Bravely Default, über Radiant Historia, die schönen Spiele, die es da gab, mit denen man viel Zeit verbringen konnte. Aber ich würde sagen, Mansion in der nächsten Folge noch.
Luigi's Mansion, stimmt. Zum Beispiel. Ja. Exakt. Ja, stimmt. Das Remake gab es ja auch noch. Ja, ist ja, ja klar. Das Remake vom ersten Teil. Ja, ihr seht da, oder ich hört da draußen besser gesagt, da gibt es noch mehr als genug. Aber Fabian, Elias, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit hierfür genommen habt. Ich werde dann mit euch bald nochmal einen weiteren Termin abmachen, bis ich die Sachen zusammengesammelt habe. Und wenn ihr bis dahin irgendwie nochmal was gespielt habt, dann können wir das gerne nochmal thematisieren. Ich glaube, so ein bisschen leicht ist die Lust auf jeden Fall jetzt hier gesetzt worden.
Definitiv. Ja, auf jeden Fall.
Alles klar.
Vielen Dank für die Einladung.
Gern geschehen dafür. Und ja, ihr da draußen natürlich weitere Podcasts. Wir machen die natürlich immer weiter regelmäßig. So langsam geht ja die E3 auf uns zu, was so die traditionelle Zeit ist, wo wir ein bisschen Pause machen. Jetzt, wo die E3 nicht da ist, wir noch überlegen, wie wir das mit der Pause dann anstellen oder nicht anstellen, je nachdem. Aber seid euch sicher, wir werden natürlich auch viele schöne weitere Podcasts planen. Und schaut auch gerne auf plauschangriff.de vorbei. Da sind die Podcasts nochmal für euch gesammelt, inklusive der Classic-Sachen, wenn ihr was aus den Ur-Game-One-Zeiten von vor 10+ Jahren verpasst habt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar, dann danke euch beiden und wir sagen Tschüss.
Ciao.
Tschüss.